Penis, Penis, Chakra, Penis. Nein.
Penis, Penis, Muschi.
Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur unter und über der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag.
Hallo. Hey.
Na, wie geht's sonst denn?
Also, ja.
Ich glaube gut.
Ja, naja, wir sind auch ein bisschen traurig.
Ja, wir sind ein bisschen traurig.
Das ist ein bisschen traurig, weil unsere große Heldin Anne Rice heute gestorben ist. Also sie ist gestern gestorben, wir haben es heute erfahren.
Eure Heldin.
Ihr wisst es dann jetzt schon ein paar Tage, wir haben es heute erst erfahren. Insofern ja, sind wir ein wenig geknickt, aber ja, ihr wisst, was auf euch zukommt.
Wer nicht weiß, wer Anne Rice ist, Schande über deine Asche auf dein Haupt. Das lässt sich aber nachholen. Einfach mal ein Interview mit dem Vampir lesen, lesen, lesen.
Lesen.
Nicht angucken, also nicht angucken. Mit dem Angucken müsst ihr noch ein bisschen warten. Es gibt aus Anne Rice Hauptwerk in den nächsten paar Jahren gleich zwei große Fernsehserien.
Aber darüber reden wir alles später.
Aber darüber reden wir später.
Ja.
Wir wollten nur sagen, wir sind traurig, dass Anne Rice tot ist. Und,
aber wir haben eine passende Folge dafür, für diese spirituelle Erfahrung. Haben wir heute ja eine passende Folge sozusagen.
Du und oder? Die Verona-Pot-Überleitung wieder, I love you.
Absolut. Ich muss euch immer wieder immer auf den Pfad.
Wie mit dem Hackeball geschnitten.
Auf den Pfad der Gerechtigkeit zurückführen. Was ich gerne tue, weil ich bin ja sozusagen lebendige Struktur.
Ach.
Vielleicht kann man heute im Laufe der Folge feststellen, dass es nicht immer so stimmt, aber im Moment
wir freuen uns, wir warten.
So. Oder man hat schon ein paar Folgen gehört und weiß es einfach, dass das glatt gelogen war.
Wir warten mit dem Strukturlob bis zur Inhaltsangabe deines Films, dann gucken wir nochmal.
Genau.
Ja.
So, falls das noch nicht aufgefallen ist, wir reden heute über Spiritualität und Glauben im weitesten
Und Religion.
Und Religion im weitesten
Sinne. Yes.
Und uns.
Und uns in diesem Zusammenhang.
Und nicht glauben und diese ganzen Geschichten, die damit zusammenhängen.
Ja, was das für uns bedeutet, was ist, was für Erfahrungen wir gemacht haben. All diese schönen Dinge. Wie ist es denn bei euch? Gretchenfrage. Wie halten Sie es mit der Religion, meine Damen und Herren?
Du meinst, ob ich an Gott glaube oder ob ich generell Religion gut oder doof finde? Oder?
Nein, also die Religionsfrage können wir später klären. Aber glaubst du an Gott? Bist du eine gläubige Person?
Nicht so wirklich an einen Gott, nein, da glaube ich nicht dran. Also ich glaube an einen Schutzengel, den ich habe, und ich glaube, dass irgendetwas, irgend so ein Funke rumfliegt und so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Seele sozusagen. Ich glaube eher an die Seele als an einen Gott.
Mhm.
Aber an diese Kirchennummer glaube ich 0,0.
Den alten Mann mit dem weißen Bart, der im Himmel sitzt und entscheidet.
Ja, die ganze spooky Horror-Story drumherum, was Christenglaube angeht, ist nicht meins.
Hm. Aber als Atheistin bezeichnest du dich dezidiert auch nicht?
Schon eher, aber ich habe mir sozusagen mein eigenes Konstrukt zusammengezimmert.
Okay.
Aber das, darüber kann ich ja gleich mal erzählen. Das ist ja jetzt ein bisschen viel höchstwahrscheinlich. Und ich muss auch im Reden denken, weil das ist ja schwierig.
Das ist immer im Film.
Das ist ja wirklich also, schwierig.
Dass man beim Reden denkt, ist ja immer schön.
Ja, normalerweise schalte ich hier auf Autopilot, weißt du, und sonder meine vorgestanzten Sätze ab. Nein, also Glaube bedeutet für mich, dass ich so einen Grundoptimismus habe und dass ich glaube, dass die irgendwie die Seele nicht ganz weggeht, wenn jemand stirbt und dass noch was da ist. Also zum Beispiel bin ich, aber es fällt auch unter Aberglaube. Ich habe von einem gestorbenen Freund das Foto seit 100.000 Jahren stehen, weil ich irgendwo mal gelesen habe, wenn das letzte Foto von der Person weg ist und nicht mehr angeguckt werden kann, dann ist diese Person auch wirklich weg und die Energie dieser Person auch. Und das fand ich so schön, dass ich dachte, dieses Foto muss jetzt immer stehen bleiben, solange wie ich wenigstens lebe, damit dieser Geist dieser Person auch noch irgendwie rumfliegen kann und irgendwie eine Heimat hat. Das fand ich ganz süß. Hat mir gut gefallen, so als Idee.
Mhm.
Und so baue ich mir das selber zusammen. Also ich glaube schon, dass es eine Energie gibt und man denkt ja auch an diese wie soll ich sagen, Theorie, dass das Universum, wenn du eine Frage stellst, dann kommt auch die richtige Antwort zurück. Ne? Da gibt es eine ganz tolle Folge aus dem Actors Studio mit Barbara Streisand, die darüber erzählt, eine halbe Stunde lang. Aber die erzählt das so, dass du genau begreifst, okay, so ist es. Das glaube ich also auch, was die da gesagt hat, ohne dass ich es jetzt wiedergeben könnte, weil es ist wahnsinnig kompliziert eigentlich. Aber dass man so positive Gedanken eben in die Welt sendet und was Positives zurückkommt und dass, wenn eine Tür zugeht, die andere aufgeht und so, diese ganzen Geschichten, daran glaube ich schon.
Mhm. Ja. Paulchen?
Die Gretchenfrage ist eine schwierige, weil ich glaube an, oder einiges davon weiß ich auch einfach, ich glaube an die Verbundenheit aller lebenden Wesen.
Also ich bin mit bestimmten Leuten garantiert nicht verbunden.
Doch, du bist mit allen Menschen, die auf diesem Planeten leben, verbunden. Und ich glaube, dass wir auf der Welt sind, um zu lernen und aufeinander zu achten. Ich glaube, dass der Kapitalismus dieser spirituellen Aufgabe diametral entgegengestellt ist. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die darauf angelegt ist, Besitz als das einzig Wichtige anzusehen. Und ich bin einfach das Kind eines Physiklehrers und einer relativ spirituellen, früher religiösen Person und habe mit 12, als ich das erste Mal mich mit weiterreichenden religiösen Konzepten beschäftigt habe und von Wiedergeburt erfahren habe. Das war nicht so, als würde ich irgendwas Neues erfahren, sondern das war so eine, ich kann das gar nicht anders beschreiben, das war so wie, ah, da ist es. Das ist das, was du logisch findest. Und also mein Vater, das Erste, was wir gelernt haben, war der zweite kybernetische Erhaltungssatz. Also Energie kann nicht verschwinden, Energie kann nur umgewandelt werden. Und ich fand die christliche Idee vom Tod oder christlich-judäische Idee vom Tod, dass man, also der christliche Glauben sagt irgendwie, am Ende des Lebens trennt sich die Seele vom Körper und geht zu Gott und sitzt dann dafür jetzt und alle Zeit rum. Und das fand ich immer schreiend schwachsinnig. Und wenn die Idee der Wiedergeburt ist, dass du mit einer von dir selbst bestimmten Aufgabe auf die Welt kommst, um etwas zu lernen oder mehrere Dinge zu lernen und dieses Gelernte dann am Schluss wieder mit wohin auch immer nimmst und das so lange tust, bis du begriffen hast, wie die Welt funktioniert, dann, das fand ich immer logisch und irgendwie, ich habe mit, irgendwie meine Großeltern sind relativ gestorben, da war ich noch relativ klein und mein Vater ist jetzt auch schon lange tot und ich habe auf einer geriatrischen Station Zivildienst gemacht, habe also bevor ich Mitte 20 war, schon mindestens 10 oder 12 oder 2 Dutzend Leichen gesehen und eine Leiche ist kein Mensch. Eine Leiche ist unbehaust. Sage ich jetzt einfach, das ist einfach nur ein Stück Materie und könnte von einem Menschen nicht weiter entfernt sein als der Schrank neben dem Bett, in dem diese Leiche liegt. Und das erste Mal, als ich eine Leiche gesehen habe, ich fand das nie unheimlich, sondern das, woran ich mich erinnern kann, da war ich noch unter 10, dass ich das bemerkenswert fand, wie nicht am Leben dieser Körper ist. Und die Idee, dass da irgendwas drin gewesen sein muss, was diesen Körper dazu gebracht hat, am Leben zu sein, das fand ich immer sehr logisch. Ich weiß nicht, ob ich das Seele nennen würde, aber ich glaube, dass wir energetisch alle miteinander verbunden sind und dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Und ich glaube auch, dass die Menschheit eine Plage für diesen Planeten ist.
Ja.
So, und jetzt du.
Schwieriges Thema für mich, weil ich da, um bei Goethe zu bleiben, 2 Seelen wohnen noch in meiner Brust, bin da komplett gespalten. Ich habe einerseits bin ich hundertprozentig logisch und kann mir, ne, weigere mich, wehre mich gegen jede Art von, naja, romantischer Verklärung, ne, dass es ein Leben danach gibt und dass wir alle von einem lieben Gott gelenkt werden und dass unsere Existenz hier auf dem Planeten gewollt ist und so. Andererseits habe ich das klassische Mulder-Problem, I want to believe. Möchte gerne, dass Magie existiert in meinem Leben. Ich möchte gerne, dass Dinge lenkbar sind, dass diese triste Welt, die ich sehe und wahrnehme, nicht alles ist, was es gibt. Deswegen bin ich durchaus anfällig für alle möglichen Erklärungsansätze auch und habe vieles ausprobiert in meinem Leben. Ich habe viele Ausbildungen gemacht, war bei spirituellen Meistern. Ich habe wahnsinnig viel gelesen. Ich beschäftige mich mit okkulten Dingen, seit ich ein kleines Kind bin. Also jetzt lange nicht mehr, aber als kleines Kind hat mich das alles wahnsinnig fasziniert. Und wie das so ist, nichts davon praktiziere ich noch, nichts ist hängen geblieben. So, also es ist ein Kuddelmuddel und ich bin immer wieder von einer Seite zur anderen gerissen. Ich glaube nicht an einen Gott, das ist klar. Ich habe großes Problem mit Religionen generell. Ich glaube, dass wir vieles einfach noch nicht wissenschaftlich belegen können, dass uns für vieles noch das Handwerk fehlt, die Werkzeuge fehlen, das Verständnis fehlt. Ich glaube nicht, dass ganz viel von dem, was passiert, das, was wir jetzt noch verneinen, weil wir sagen, nein, das kann nicht sein, weil wir es nicht erklären können, kann es das nicht geben, wie zum Beispiel die Verbundenheit von allem, von der du sprachst, dass die durchaus existieren könnte, dass es aber nichts Übersinnliches ist in dem Sinne, sondern einfach nur etwas, was wir noch nicht erklären können. So wie man halt vor 200 Jahren auch andere Sachen noch nicht erklären konnte, weil man einfach das Handwerk dazu noch nicht hatte. So. Ich glaube, für mich ist es eher so eine Frage, was habe ich für einen Sinn hier auf diesem Planeten? Mhm. Was hat mein Leben für einen Sinn? Was haben wir alle für einen Sinn? Und das ist eine Sache, die ich nicht mit Religion verbinde oder mit einem Glauben, sondern einfach mit einer Überzeugung, dass ich hier bin, um besser zu werden. So, und egal, ob es das jetzt, wie du angedeutet hast, ein Inkarnationsding ist, ein Reinkarnationsding oder ein grundsätzliches, was soll man als Mensch? Ich möchte den Planeten verlassen und will einen positiven Einfluss gehabt haben. Ich will mir, auch ohne das jetzt Karma nennen zu wollen, ich will mir keine Scheiße angehäuft haben, für die ich mich rechtfertigen müsste, weil es scheiße ist, weil ich andere Leute schlecht behandelt habe. Also ich glaube, es ist wichtig für mich, Gutes zu tun, gut zu wirken, nicht bewusst anderen Menschen zu schaden und vielleicht ein bisschen mitzuhelfen, dass es hier besser ist. Aber das eben nicht im Dienste eines Gottes oder so, sondern weil ich glaube, dass das meine Pflicht als Mensch ist. So.
Woher stammt denn diese Pflicht?
Naja, weil ich damit gesegnet bin, hier sein zu können. Mhm. So, ich habe ein Leben, also gesegnet jetzt in Anführungsstrichen. Ne? Aber ich habe ein Leben, ich bin privilegiert, ich habe die Möglichkeiten, Dinge zu tun, die andere nicht haben. Und da empfinde ich das schon als Aufgabe auch.
Haben wir als Queerlinge ein anderes Verhältnis zur Religion als andere Menschen?
Ich glaube, wir haben oft, also ich kenne das von mir und ich kenne das von anderen, dass den Wunsch gehabt, gerettet zu werden in jungen Jahren. Also ne, ich habe mich, und das kenne ich von vielen anderen, ich habe mich sehr der Religion zugewandt, dem Christentum zugewandt mit so 11, 12, kurz vorm Coming Out, weil ich halt gemerkt habe, bei mir ist was anders und ich hatte den Wunsch, dass das nicht so ist und habe deswegen bei uns um die Ecke waren die Siebenten-Tags-Adventisten, die hatten also eine kleine Gemeinde und da bin ich dann ein paar Mal irgendwie sonntags zur Messe gegangen und habe da auf Erlösung gehofft von meiner Andersartigkeit, die mir nicht gewährt wurde natürlich und dann wurde mir auch irgendwann klar, dass ich da so wie ich bin gar nicht willkommen bin und dann hatte sich das auch. Ich glaube, es gibt eine große Enttäuschung bei vielen von uns Queerlingen, was die Religion angeht. Mhm. Und auch, also einen massiven Schaden. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, also diese amerikanische Serie We're Here mit Changela und Eureka und Bob the Drag Queen, die reisen ja durch die amerikanischen Hinterlande und versuchen da Queerlingen, um bei der Wortwahl zu bleiben, die da einsam auf verlorenen Posten kämpfen, ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und da ist ein Pastor, einer, ich glaube, Methodistengemeinde, der sich...
In Alabama, oder?
Irgend something like that. Alabama. Der sich da... in Drag begeben hat für seine Community, um da zu helfen und zu supporten und für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und der wurde jetzt aus der Kirche gemobbt, ne, sehr christlich, wie sie halt oft so sind. Ich glaube, das ist halt, es gibt eine offene Wunde, glaube ich, bei vielen Queerlingen, die mit Religion und mit gerade auch dem Christentum zu tun hat. Mit anderen Kulturkreisen wird das anders sein. Bei uns ist es das Christentum größtenteils, ja.
Ich, Tatjana? Ich wollte dich nur nicht abschneiden. Ich glaube, dass es, weil wir eine Art von Andersartigkeit in der Welt erfahren, eine große Offenheit bei vielen queeren Menschen für Spiritualität gibt, dass es eine schöne Art von Spiritualität gibt, also sowas wie die Fairies zum Beispiel, die sind ja eine spirituelle Gemeinschaft, wenn man das jetzt mal so, und haben ihre ganz eigenen spirituellen Regeln und ihre Verbundenheit zur Natur und ihre ganz eigenen Ideen zu Geschlecht und Gender. Also
Radical Fairies, schwule, also größtenteils schwule Männer, die in San Francisco sich damals gegründet haben, glaube ich, ne, in genau. so Kommunen gelebt haben.
Aber auch solche, also der
die, gibt's heute noch.
Der Ort, genau, aber die Schwestern der perpetuellen Intelligenz gibt es ja auch weltweit. Also das sind Leute, die von den so die Schwestern. Du könntest ja denken, die machen sich in ihren äußeren Merkmalen über das Christentum lustig, aber das tun sie ja nicht.
Nein, ich war ja lange Schwester, also ich bin, man sagt immer, meine Schwester auf Lebenszeit, ich gehöre dem Orden nicht mehr an, aber ich war Schwester Barbiturata, Glamoura Addicta über mehrere Jahre und das hatte für mich vielleicht ein bisschen was mit Mockery of Christianity zu tun, für die Mädels aber gar nicht. Es geht eben darum, dass man die Nonne als Archetypus benutzt von, also das Symbol der Nonne als etwas benutzt, das mildtätig ist, das sich kümmert, das uneigennützig Dinge verteilt, Geld sammelt und weitergibt und so. Also es war nie als Mockery gedacht, sondern eigentlich eher als, wir benutzen ein Bild, das ihr schon kennt, um zu signalisieren, was wir vorhaben, warum wir hier sind.
Naja, es gibt ja diesen, also es gibt ja einen Unterschied, ich glaube, den Unterschied festzuzimmern, das ist nochmal wichtig, dass es einen großen Unterschied zwischen Glauben und Religion gibt. Mhm. Religion ist organisierter Glaube. Du kannst aber auch glauben, ohne religiös organisiert zu sein.
Das ist, glaube ich, so mein Ding. Sorry, will dich nicht unterbrechen. Ich tue es trotzdem. Ich habe nichts gegen Glauben, weil ich finde, Glaube hat ganz oft den schönen Nebeneffekt, dass es Leuten hilft, bessere Menschen zu werden, bessere Dinge zu tun, schlimme Dinge nicht zu tun. So, ne? Also, dass sie moralisch sich geradliniger bewegen können. Dass ihnen dabei geholfen wird. Nein, ich will meinen Nachbarn nicht mit der Axt erschlagen, weil Gott hat gesagt, es ist böse. So, schön, good for you. Religion finde ich halt schwierig.
Ja, Religion ist schwierig. Aber ich verstehe auch nicht, warum warum Menschen jetzt als Beispiel Christentum glauben können, was die Religion ihnen vorgibt. Also diese ganze Nummer mit Auferstehung und er war tot und dann lebt er wieder und diese ganzen Geschichten, da habe ich schon, weiß ich nicht, wie alt ist man, wenn man konfirmiert wird, also 13, 14.
Something like that.
Da habe ich da schon so gegen an, bin ich da gegangen, dass ich mich dann nicht habe konfirmieren lassen, weil der Pastor mir nicht erklären konnte, wie das alles, weil die Logik mir fehlt und er das mir nicht nahe bringen konnte. Oder mir diese Metaphern, die diese ganze Bibelgeschichte ja ist, mir das so erklären konnte, dass ich daraus irgendeinen Vorteil ziehen kann. Als ich aber dann 10 Jahre in Tansania gelebt habe, wo sie ja hauptsächlich katholisch sind, habe ich gemerkt, dass die Leute komplett glauben, die kirchliche Version, also die Religion sozusagen 1:1 übernehmen und dass dieser Glaube so stark ist und ihnen so in dem harten Diesseits hilft, das zu überstehen. Mhm. Und das habe ich richtig bewundert, weil das war mir nie gegeben, das zu glauben, was die was diese Geschichte die Religion sozusagen weiter verbreiten, also das glauben zu können, scheint ja möglich zu sein, aber es war bei mir nicht. Also.
Na, ich glaube, also oder ich weiß, dass für Leute, die es schwer haben im Leben, Glaube eine Struktur sein kann, die ihnen Trost und Hilfe bietet.
Absolut.
Und die ihnen das Leben vereinfacht. Irgendwie zwei Sätze. Das Faszinierende an orthodoxen Glaubenssystemen ist ja, dass sie das Leben so unglaublich vereinfachen. Du hast halt auf alles eine Antwort. Du weißt, das ist richtig, das ist falsch. Du musst dir über nichts Gedanken machen.
Naja, aber dann kommt ja die menschliche Natur dazu. Dann
ja, aber du schwierig. Musst halt, also wenn du einmal beschlossen hast, das ist ja das ist ja irgendwie, da entspricht ja christliche Religion oder alle möglichen Unterarten christlicher Religionen oder auch andere Religionsformen. Das bringt ja, das, was es tut, ist dein Leben zu strukturieren. Du musst halt nicht mehr, so wie es Humanisten müssen, alle möglichen Entscheidungen mit deinem Gewissen vereinbaren oder sie alleine treffen oder irgendwie sowas, sondern du musst dir nur noch die Frage stellen, würde das Gott gefallen oder nicht. Und wenn es deiner Natur widerspricht, dann sagt Religion, Sünde ist eine Aufgabe und irgendwie Lust ist eine Aufgabe und du musst es halt unterdrücken und du musst es und das ist alles von Gott so gewollt, damit du dich selbst überwindest. Und mein Problem ist, oder das ist überhaupt kein Problem, sondern das ist die Vielfältigkeit dessen, was da angeboten wird. Ich habe ja zwei Nonnen, mit denen ich viel zu tun hatte, die ich sehr bewundere, die beiden Schwestern, das sind Franziskaner-Nonnen und die betreiben in Berlin einen Hospizdienst, der heißt Tauwerk. Und die beiden Damen heißen Schwester Juvenalis und Schwester Hannelore. Juvi ist jetzt über 80 und die sind halt irgendwann, als sie eigentlich schon, also Juvi war Mitte 50, die hatte schon eine erfolgreiche Karriere, die leitete eine Krankenhausstation, ich glaube in Stuttgart oder irgendwo in Westdeutschland jedenfalls. Und die haben dann am Beginn der AIDS-Krise beschlossen, so wie Franziskanerinnen das tun, sie gehen jetzt dahin, wo sie am meisten gebraucht werden. Und wo sie gerade am meisten gebraucht wurden, war halt bei HIV-positiven sterbenden Männern in Berlin. So, und dann haben die beschlossen, sie gründen jetzt einen Hospizdienst in Berlin und haben das auch fast 20 Jahre lang zu zweit gemacht und haben Dutzende von schwulen Männern als katholische Nonnen in den Tod begleitet. Und Juvi erzählte mal aus dem ersten Jahr, dass irgendwie einer ihrer Männer, um die sie sich da gekümmert hat, gesagt hat, so, jetzt habe ich AIDS und jetzt habe ich auch noch eine Nonne, na super.
Hätte ich sein können.
Und aber die sind halt so weltlich, dass sie, Juvi hat gelernt, wie man einen Joint dreht, weil sie in der Lage sein wollte, einem ihrer Patienten, der das wollte, weil ihm das geholfen hat bei seiner Therapie, der hat immer gekifft, also hat Juvi gelernt, wie man einen Joint dreht, weil der hat einen Tata und konnte nicht mehr drehen. Also
damit er essen kann und so, ne?
Also hat sie das für ihn erledigt und das ist eine Art von, aber trotzdem haben wir uns natürlich, wenn wir dann miteinander zu tun haben, über den Papst gestritten und ich habe mich über die Orthodoxie gestritten und habe gesagt, was ihr macht, finde ich super, aber warum? Und ich glaube, die einzige Antwort, die es darauf gibt, ist, und das war dann immer die, die ich bekommen habe, ist, entweder man glaubt da dran oder man glaubt da nicht dran. Und ich glaube, das ist die Krux am Glauben, dass er viel von dem, was wir unter moderner Welt verstehen, widerspricht, weil er ein nicht in Frage stellen eines Systems ist. Und das macht ihn auch so gefährlich in bestimmten Bedingungen, unter bestimmten Bedingungen. Wenn man Leuten die Frage stellt, wie kannst du Katholik sein mit diesen ganzen Kinderfickern? Wie kannst du diesen
Kinderfickern mit den
wie kannst du den Missbrauch
Tausenden und Abertausenden von verbrannten, umgebrachten, zerschlachteten Menschen, die anderen Glaubens waren, die Heretiker waren, die was weiß ich was waren. Und man muss ja gar nicht so weit zurückgucken. Ich meine, allein in diesem Jahr haben sie wieder über 1000 Kinderleichen entdeckt auf den Grundstücken von irgendwelchen katholisch geführten kanadischen Schulen. Die Kinder sind da indigene Kinder, die da ermordet worden sind und verschachert worden sind. Also, wie kann man heute mit gutem Gewissen Kreuz tragen?
Und die Antwort darauf, die man immer bekommt, das hat mit meinem Gott alles nichts zu tun.
Ja, das höre ich halt auch oft. Das
ist aber eine komische Antwort.
Ja.
Das sind wir. Natürlich nur damit zu
das tun. Sind ja die Extremisten, wir sind so nicht. Das höre ich sehr oft.
Ja, das ist ein bisschen
meine komisch, Gemeinde
weil das ist so ganze nicht. System Kirche ist kaputt von oben nach unten im Prinzip.
Gilt das nur für die katholische Kirche oder gilt das auch für alle anderen?
Nein, das gilt für jede organisierte Form von Kirche, meiner Meinung nach. Weil der Mensch ist eben ein böses Wesen. So. Und der wird immer korrumpierbar sein, auch wenn er Papst ist. Also bis ins höchste Amt hinauf wird er versuchen, seinen eigenen Vorteil zu machen.
Die Verführbarkeit des Menschen eben ist halt das Problem, ne? Absolut. Ob du jetzt nach Amerika schaust und dir die TV-Prediger anschaust, die mit Milliarden auf die Seite schaffen, steuerfrei. Und die Leute sollen immer noch was abdrücken und so. Und im Hintergrund, also es ist nicht nur die katholische Kirche, würde ich damit sagen. It's everywhere. Soll ich mal meinen ersten Film machen?
Ich wollte kurz fragen, nur damit wir das Ganze auch noch mit einer politischen Aktion verbinden. Ich möchte, dass die Kirchensteuer abgeschafft wird.
Ja, natürlich. Mhm. Ich meine, das ist unfassbar. Das ist fast so schlimm wie die Fernsehgebühr.
Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber und ich würde auch sagen, die Kirchensteuer ist deutlich schlimmer als die Fernsehgebühr, aber weil
Zwangsabgaben sind immer schlimm. Aber deswegen naja, aber kann man ja austreten. Staat, der
säkular, also ne, es ist ja irgendwie,
naja. Deswegen kann man doch austreten aus der Kirche, was ich natürlich gemacht habe vor 100.000 Jahren schon.
Ja, ich natürlich. So. Ja. Keiner von uns dreien gehört einer organisierten Form von Religion an. Nein. Also ich habe mich, als ich mich vor 10 Jahren mal intensiver mit Buddhismus beschäftigt habe für eine längere Zeit, ich konnte nicht mal einer Sangha beitreten, weil ich immer denke, Guys, irgendwie, ihr betet eine goldene Buddha-Statue an bei eurer Meditation, seid ihr bescheuert? Und habe nicht verstanden, so das, was ich am Buddhismus so liebe, ist diese Einfachheit der Besinnung, der im Wesentlichen, die im Wesentlichen ja ist, setz dich hin und halt die Schnauze und hör der Welt zu und guck, ob du irgendwas verstehst.
Das genau ist ja das, was wir hier machen.
Das ist ja die ganze Aufgabe. ich glaube, wenn jeder Mensch, das ist was, woran ich wirklich glaube, ich glaube, wenn jeder Mensch 20 Minuten am Tag damit zubringen würde, in Ruhe auf einem Kissen zu sitzen, wäre die Welt eine bessere. Sure.
Ja, das bestimmt. So ein bisschen reflektieren ist immer ganz gut.
Ja.
Aber machen wir es zu selten.
So, und aber um das kurz anzumoderieren, wir reden heute über Filme aus unterschiedlichen Religionen, glaube ich.
Christentum.
Judentum.
Hey.
Wir haben drei.
Ich hätte gerne an der Stelle auch noch über Wild Wild Country gesprochen, fällt mir jetzt gerade ein. Eine großartige Doku-Reihe, die man auf Netflix gucken kann, über Bhagwan, also Osho.
Hochgradig unterhaltsam.
Ja, und eigentlich True Crime am Ende auch, ne? Also that's what it is. Kann man sehr gut gucken. Und ja, auch da war ich kurz davor. Ich war kurz davor, Sanyas zu nehmen. Ich saß schon in Köln im Büro und habe drauf gewartet und habe dann die Schriften über Homosexualität und AIDS entdeckt, während ich da gewartet habe und bin dann wieder rausgegangen.
Habt ihr mal diesen Eingangstest für Scientology gemacht?
Nein, da traue ich mich überhaupt nicht.
Das habe ich wahrscheinlich nie erzählt, aber wir waren ja irgendwie, also als ich in Boston gewohnt habe, wir waren ja irgendwie naiv und ständig bekifft und irgendwie unterwegs. Und dann kamen halt irgendwann diese Leute und haben gefragt, ob wir nicht irgendwie einen Persönlichkeitstest machen wollen.
Das ist sure.
Und wir waren bekifft und meine Freundin Melissa sagte irgendwie, let's find out who we are. Und irgendwie, wir fanden das lustig, also sind wir mit denen gegangen. Und dann, da war ich aber 21 und schon da fand ich dieser Test besteht ja, ich glaube es sind 100 irgendwas Fragen. Und schon bei Frage 23 dachte ich so, das kann ja jetzt wohl nicht euer Ernst sein. So, und das ist halt so komplett Panne aufgebaut, dass sie dann irgendwie sagen, mögen Sie die Farbe Gelb, essen Sie gerne Linsen, haben Sie ein schwieriges Verhältnis zu Ihren Eltern und würden dabei Hilfe in Anspruch nehmen? Wo ich dann dachte, das ist mir Psychologe, die jetzt aber wirklich ein bisschen lahm, was sie hier versucht. Und aber wir haben dann irgendwie den Kaffee und die Donuts, die sie uns angeboten haben, damit haben wir unsere Munchies befriedigt und dann sind wir wieder gegangen.
Ja gut, aber es hilft Leuten, ne? Also das ist ja immer so für gestrauchelte oder wurzellose Menschen ist das Lebenshilfe und die geraten dann in ein System, wo sie glauben, sie kriegen Hilfe und werden ausgenommen wie die Weihnachtsgänse. Das ist
man
ja
muss
bei
sich
vielen
aber schon
so.
Also bei Scientology muss man sich schon ein bisschen wundern, ne, dass da aufgeklärte Menschen wirklich glauben, dass da also.
Da geht keiner hin, der nicht in der Krise ist, glaube ich. Ich glaube, da gehst du nur hin oder lässt dich da beschwatzen, wenn du in irgendeiner Krisensituation bist. Weil dann ist ja auch der Glaube ist ja plötzlich erst dann ein großes Thema, nicht im Alltag, deinen Job bewältigst du ja auch so, sondern Glaube kommt ja ins Spiel, wenn du in irgendeiner Form gerade nicht weiter weißt.
Das glaube ich, das weiß ich so nicht, weil.
Schön, dass du Glaube durch Wissen ersetzt hast.
So, ich weiß, dass ich es nicht weiß. Ich weiß, dass Elizabeth Moss bei Scientology ist. Ich weiß, dass Scientology jede Menge Mitglieder hat, denen es wirklich materiell und finanziell gut geht.
Heißt ja nicht, dass sie nicht Sorgen haben.
Und die auch keine persönlichen Sorgen
das
haben.
Das weißt du doch nicht.
Das weißt du wirklich
das
nicht.
Ja,
wirklich
aber
nicht.
Meine Frage ist halt, natürlich war jede Religion an ihrem Anfang ein kleiner Haufen von irgendwelchen Leuten, die irgendjemanden kultisch verehrt haben. Das Christentum hat auch so angefangen.
Wirklich?
So, und so über die
Wir müssen die Danke-Paul-Kategorie einrichten für solche Informationen.
So, über, genau, Danke-Paul. Über die
So. Können wir nicht so Button haben wie bei TV normal?
Ein T-Shirt draus. So. Ach so, ja, wir können hier so ein
Buzzer. So ein Button.
Danke-Paul. She doesn't like it at all.
Ich finde es lustig, aber ich mag es nicht, das ist wahr. Das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, mir ist die Angehörigkeit zu Religionen bei bestimmten Leuten, die ich normalerweise für komplett zurechnungsfähig halte und von denen ich dann lerne, dass sie irgendwie strenggläubige Katholiken sind oder irgendwie sowas. Ich finde, das gibt dann immer so ein gewisses, um mal bei religiösen Begrifflichkeiten zu bleiben, Schisma, das ich nicht zusammenkriege. Ich stehe dann immer davor und denke, Ja, aber
so, aber ich verstehe das total, weil Schauspieler sind erstens in der Regel dumm und zweitens haben die auch eine gewisse Lehre.
Danke,
natürlich.
Tatjana.
Ja, ist so. Die sind nicht die hellsten Kerzen.
Nein, der Knopf für Tatjana ist
ganz
Tatjana.
Oft so. Das ist ganz oft so. Und die haben natürlich so, Hollywood-Stars haben eine super Lehre. Die kommen nach dem Dreh abends nach Hause und da ist nichts. Und dass diese Lehre mit Religion gefüllt wird bei vielen, und zwar mit der falschen, weil die gerade irgendwie von Tom Cruise sonst nicht besetzt werden oder was, das kann ich mir alles total leicht vorstellen, dass man da reingerät.
Ich finde es halt, also das Ding, von dem Paul gerade sprach, dieser Disconnect, wenn man jemanden kennenlernt, den man toll findet, und dann erfährt man, dass der streng religiös ist. Das habe ich bei halt niemandem so, oder bei keiner anderen Religion so schlimm wie bei Scientology. Weil das halt da wirklich, ne, Juliette Lewis, da denkst du dir, das ist irgendwie eine coole Alte und yay, und seitdem ich weiß, dass die Scientologin ist, kann ich halt nichts mehr mit der irgendwie angucken. Tom Cruise finde ich eh furchtbar, aber ne, ich kann halt keine Filme mehr gucken, wo Scientologen mitspielen. Ja. Bin ich sofort so, nö, danke, tschüss, gehe ich nicht rein, schaue ich nicht an. Ja. Geht nicht.
Ich finde auch solche Sachen schwierig. Also ich finde alles schwierig in allen Religionen, die einem irgendwie versuchen, einen reinzuziehen. Also entweder man geht von sich selber aus drauf zu, aber man soll nicht reingezogen werden. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, habt ihr jemals die Bibel oder so gelesen? Spirituelle Bücher?
Also ich nicht. Spirituelle Bücher.
Aber spirituelle Bücher habe ich jetzt, das letzte war von Tina Turner, Happiness Becomes Me, weil ich dachte, ja gut, muss ich natürlich als Fan lesen, und hab's gekauft, hab's gelesen, und das sind auch wirklich so Kalendersprüche. Ich meine, das hat ihr alles geholfen mit dem Buddhismus. Und ja gut, sie war natürlich mal Hatshepsut, die ihren Bruder geheiratet hat, und deswegen musste sie mit Ike auch so scheitern. Aber gut, kann man alles glauben, aber ich glaub's halt alles gar nicht. Und ich will nicht von irgendjemanden in irgendwas reingezogen werden. Da würde ich schon generell, also egal ob Partei oder weltlich oder Glaube oder so, da ist in mir so ein Widerstand. Versicherung, genau, Renten, Gedöns.
Ja.
Da ist in mir so ein Widerstandsstachel, und ich bin froh, dass ich den habe eigentlich. Ja. Dadurch bleibe ich vielleicht alleine, aber lieber alleine und aufrecht, als in irgendeinem so ein Rädchen in so einer Organisation zu werden. Das würde ich ganz furchtbar finden, glaube ich.
Die Lufthansa.
Ich finde schon schlimm im Sportstudio, im Yogakurs, weißt du, wenn du da gemeinsam, oder wenn die irgendwie so einen Kurs haben, wo die dann schreit vorne, du bist das Team, und ich stehe da und denke so, hä, was
leck
redest
mich am
du
Arsch,
da, du blöde
jetzt nach
Kuh,
Hause.
Ich bin völlig alleine hier und sterb gerade mit dem Gewicht auf meinen Schultern.
Dumme Sau.
Diese Vereinnahmung in Gruppen finde ich anstrengend, aber ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Für mich
definiere ich das sehr gut. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde das sehr gut. Also das habe ich aber auch lernen müssen. Ich war früher durchaus empfänglich für sowas, ne? Habe ich ja erzählt, die 7-Tags-Adventisten und so. Ich stand da und war so, ja, bitte akzeptiert mich. Bin sehr froh, dass das nicht mehr so ist. Und ich hau auch, also ich krieg sofort kalten Schweiß, sobald irgendwas kultig um mich herum wird, bin ich auch wirklich weg. Und ich finde das richtig.
Ja, ich wurde nachdem ich nun die Konfirmation ausgeschlagen habe, meine Eltern waren ja fassungslos und hilflos und haben mich dann in Karatekurs gesteckt, habe ich auch aufgehört. Und dann musste ich zu den Pfadfindern. Und die Pfadfindergruppe, das waren dann so Dorfjungen da, die irgendwie im Wald dann so ein riesiges, das hieß Jurte, also Zelt, und dann so ein Lagerfeuer und dann da irgendwie Stockbrot gemacht haben und kam sich als nun super verschworene, super Gemeinschaft und das verbindet und so weiter. Und ich saß da frierend an diesem Feuer, in diesem feuchten Zelt und dachte so, hä, was verbindet mich hier mit diesen Assis? Nichts auf der Welt verbindet mich mit denen.
Wollt ihr nicht mal meine Jurte besuchen?
Ja, nee, so weit war ich ja noch nicht. Ich war nicht geoutet, gar nicht. Ich war vielleicht 14 oder 13. Aber da kommt vielleicht...
Ich hab hier mal ein Zelt gebaut.
So weit war ich noch nicht. Oh, ihr seid so untervögelt, ne? Das ist anstrengend. Auf jeden Fall wollte ich damit sagen, dass damit vielleicht auch wiederum, dass es eine spezifisch homosexuelle Erfahrung sein konnte vielleicht, dass ich mich dann doch so alleine und wie soll ich, auf mich allein gestellt fühlte, weil ich eben schon ahnte, dass ich anders bin als alle anderen und daher per se nicht in Gemeinschaften passe. So vielleicht. Vielleicht ist das ein Teil davon.
Bevor wir anfangen, über Filme zu reden, eine letzte Frage. Warum glaubt ihr,
ich habe nicht über Filme, sondern über mein Leben, obwohl das ist wie ein Film sich anhört.
Deswegen sagt ich ja, bevor wir anfangen, über Filme zu reden.
Ja, bitte.
Eine letzte Frage. Warum glaubt ihr, sind die meisten Religionen so homophob oder queerphob oder transphob oder all das?
Weil sie alle rumvögeln wie die Geisteskranken und weil sie nicht
das wollen, dass sie rauskommen. Das tun viele schwule Männer auch.
Ja, aber wir sagen nicht, dass es eine Religion ist.
Generell eine Erhaltung. Wir geben
den Schwanz an.
Also es sind halt, ne? Ich will es nicht wieder sagen, weil dann wird man ja auch irgendwann, man wiederholt sich ja. Aber ja, ich meine, ne, die Problematik des Alpha-Mannes, des Hetero-Alpha-Mannes, ne, da haben halt Frauen nichts zu melden, da haben Männer, die Männer lieben, nichts zu melden, das ist halt so. Wir behalten hier unser System aufrecht und das lebt dadurch, dass wir uns abgrenzen von allem, was weich ist, schwach ist, in Anführungsstrichen, was uns in Frage stellen kann.
Es ist eine Macht-Hierarchie, die nur darauf fußt, die Macht zu behalten. Und da drin ist systemisch eben alles angelegt an negativen Sachen. Und das Image kann nicht darüber hinwegtauschen, dass die Wirklichkeit halt wirklich bodenlos ist. Abgründig.
Also um mal zusammenzufassen, Religionen sind eine Verlängerung des Patriarchats.
Aber total. Natürlich. Auf nichts anderes aufgebaut.
Gut.
Ganz böse Nummer. Die einzig Guten sind Marianne Faithfull in Abfab als Göttin.
Und, Gott.
Als Gott.
Alanis Morissette als
Alanis
Gott. Morissette.
Ja, Alanis Dogma. Ja, so. Es gibt also so ein paar kleine Rausreißer, wo man sich dann abends im Einschlafen wohlig dran erinnern kann. Aber ansonsten, fuck the
Patriarchat. Es gibt doch auch diese Szene in
Abfab. Generell kann man gut gucken.
Es gibt auch diese Szene in Abfab, wo man nicht genau weiß, ob Cher nicht vielleicht Gott ist, oder?
Das ist Will and Grace.
Oder das ist Will and Grace.
Ja, da ist sie Gott.
Auch da ist sie Gott.
Ja.
So.
Das And maybe she Momente. Is.
Well.
Would explain so much.
Ja. Yeah. She looks like it.
Ja.
So, wir kommen jetzt mal zum Filmischen, um es mit Tatjana zu sagen.
Kultur.
Sollen wir, wie machen wir es denn?
Mach mal ein Referat.
Ein Referat?
Mach mal so ein Paul-Referat.
Oh nee.
Doch. Oh nee. Ich langweile mich schon immer sehr.
Danke, Paul. Nee, also wie sollen wir es machen? Ich habe Requiem, was hast du?
Lamada Education.
Ja.
Du sollst nicht lieben.
Oh. Fangen wir mal mit was
Leichtem an. It's hardcore today.
Meins ist nicht leicht.
Meins auch nicht.
Ich habe Requiem.
Also, aber ich kann es leicht erzählen.
Gut, vielleicht bist du das Leichteste.
Ich glaube, wir sollten Tatjana in die Mitte tun.
Okay. Ja, ich glaube auch. Ich fühle mich auch in der Mitte wohl.
Okay, pass auf, ich fange an.
Wir machen das jetzt anders. Ich würde auch sagen, wir fangen mal mit dem Christentum an.
Also, Requiem ist ein Film, der mich damals umgemäht hat, muss ich sagen, als ich den gesehen habe. Der kam 2006 raus. Hans-Christian Schmidt hat Regie geführt. Und basiert auf einem realen Fall, nämlich auf dem Fall von Anneliese Michel, die Mitte der 70er Jahre in Süddeutschland, ich glaube irgendwo in Franken, tatsächlich zu Tode exorzistet wurde.
Exorziert.
Ach ja, du Ahnung. Das wollte ich sagen. Danke, Paul.
Von wem ist der Film?
Hans-Christian Schmidt heißt der. So, und Anneliese Michel, ich habe kurz ein paar Fakten zu ihr, wurde 52 geboren in Leibelfingen. Und starb am 1. Juli 76 in Klingenberg am Main. War Studentin der Religionspädagogik und starb offiziell an den Folgen von Unterernährung, wurde aber in den Monaten vor ihrem Tod ganze 67 Mal des großen Exorzismus unterzogen von zwei römisch-katholischen Priestern, weil man sich sicher war, das Kind ist besessen, obwohl das Kind in Wirklichkeit einfach Epilepsie hatte und ein paar psychische Probleme obendrauf, aber eben aus einem erzkatholischen Elternhaus stammte. Und sie das selber geglaubt hat, also es war nicht gegen ihren Willen, sie selber hat geglaubt, das ist so, sie ist besessen, die Eltern haben das aber auch nicht angefechtet und so wurde sie im Hause ihrer Eltern eben zu Tode exorziert. So, und darauf basiert dieser Film. Es gibt noch The Exorcism of Emily Rose, der auch auf diesem Fall basiert, aber es ist natürlich ein ganz anderer Film als Requiem. Requiem ist nämlich sehr, sehr nah an der Realität. Also es erzählt den Fall nicht komplett nach, sondern es ist, man hat das als Inspiration genommen, man hat den Namen verändert, man hat den Ort verändert und natürlich die Details dazu gedichtet, weil es gibt Audioaufnahmen von Anneliese Michel, die grauenhaft sind. Findet man im Internet, ich werde sie nicht verlinken, aber ihr könnt die suchen, wenn ihr wollt. Also ne, es gibt halt Tonaufnahmen und es gibt Fotos von ihr während der Exorzismen. Die sind grauenhaft und ja, ich habe die gesehen und gehört, aber es fühlt sich halt an ein bisschen, als würde man dieser armen Frau das letzte bisschen Recht auf Selbstbestimmung nehmen, deshalb verlinke ich das eben nicht. Aber ja, der Film ist sehr nah dran an allem, was real passiert ist und es ist, das muss ich dazu sagen, einer der besten deutschen Filme oder der besten Filme generell, die ich gesehen habe, wenn es um Authentizität von der Historie geht. Im Kostüm, in der Maske, in der Ausstattung, in der Wahl der Locations. Also man ist wirklich in den 70er Jahren, wenn man die selbst erlebt hat oder auch noch die, ne, die ich habe ja dann die 80er bewusster erlebt, ich bin 78 geboren. Aber ich kenne diesen Waschbeton-Vorweg vor dem Haus im Dorf. Ich kenne diese Art von Glasscheibe, die Farbigkeit auch, die dieser Film hat. Das ist alles popelgrün, schlammbraun, also einfach die Farben der deutschen Provinz in den späten 70ern und 80ern. Und ne, man hat das ja oft, dass so gerade die Maske so historisch aufgesetzt wirkt. Und das ist halt in dem Film gar nicht so. Die sehen alle tatsächlich so aus. Und wenn man die Zeit erlebt hat, holt es einen direkt zurück. Das mal vorneweg. So, wir haben Hauptdarstellerin, die Anneliese Michel, heißt in diesem Fall Michaela Klingler, ist 21. Wir sind irgendwo in Franken in den 70er Jahren. Sie hat ein erzkatholisches Elternhaus. Die Mutter ist echt ein Drachen. Die erinnert mich sehr oft im Film an Margaret White, an die Mutter von Carrie, aus dem Film Carrie. Brian De Palma, haben wir auch schon drüber gesprochen. Der Vater ist so ein bisschen entspannter und sie hat eine kleine Schwester. Sie ist selbst total gläubig, hat epileptische Anfälle, war deswegen schon ein Jahr in der Klinik, wurde da behandelt, musste aus der Schule raus und so. Und ne, wir reden von den 70er Jahren, also so richtig geholfen werden konnte ihr anscheinend nicht. Man hat so ein bisschen an ihr rumgedoktert, man hat ihr immer neue Tabletten gegeben, die neue Nebenwirkungen hatten. Sie ist frustriert von der Schulmedizin, so sagen wir es jetzt mal. Die ganze Familie hat, glaube ich, den Glauben an das Wirken der Ärzte, an das wirksame Wirken der Ärzte verloren, was Teil des Problems ist. Ne? Wir wissen ja, wie der Film ausgeht, wir wissen es jetzt schon. Also ja, sie sagt irgendwann im Film, gehst du zu den Ärzten, dann wirst du verloren, wir alle sind in Gottes Hand. Und naja, hi. Sie wird in Tübingen angenommen, sie ist alt genug, sie ist 21, will nach Tübingen zum Pädagogikstudium, sie will Lehrerin werden. Die Mutter ist dagegen, weil sie sagt, hier, du ne, hast Epilepsie und wir wissen ja nicht, wie das, was soll passieren, wenn du einen Anfall hast und es ist niemand da, deine Familie ist nicht da und so. Der Vater unterstützt sie aber und ne, so geht sie dann eben in die große Stadt, ist da auch erstmal Außenseiter, wird gemieden, weil sie halt auch gläubig ist, weil sie daraus keinen Hehl macht. Es gibt aber ein Mädchen aus ihrem Dorf, Hannah, die haben sich Jahre nicht gesehen. Hannah hat einen Schweralkoholikervater. Unsere Michaela war ein Jahr lang in der Klinik, also sie haben sich ne, eine Weile nicht gesehen, aber irgendwann schließen die beiden dann Freundschaft und Michaela fängt an, sich ein bisschen zu öffnen. Also sie geht das erste Mal aus, sie geht das erste Mal tanzen, sie geht das erste Mal schwimmen vor anderen Leuten, ohne Badesachen dabei zu haben und so. Sie trinkt ein bisschen Alkohol und so, es ist alles zögerlich, aber ja, sie fängt so langsam an, ihr Elternhaus auch hinter sich zu lassen und den Muff dieser 70er Jahre, diese 70er Jahre Glaubenskorsetts ein bisschen abzulegen. Dann ist sie das erste Wochenende wieder zu Hause und geht auf Pilgerfahrt, um da die heilige Katharina von Biasca, nennen sie sie im Film. Es ist angelehnt an Katharina von Siena, Biasca gibt es nicht. Katharina von Siena, die von Dämonen heimgesucht wurde, tatsächlich Jesus Vorhaut, Jesus amputierte Vorhaut, wurde in einer Vision von Jesus als Ehering angeboten und sie trägt sie. Ja, eine Heilige.
Jesus Vorhaut.
Ja.
Das ist ein schönes Bild, was ich lange jetzt nicht aus dem Kopf kriegen werde.
Ich finde es auch super. Ja. Die war wohl relativ emanzipiert, also Katharina von Siena hat oft gesprochen, wo Frauen das sonst versagt war, aber halt total irre. Ne? Also sie hatte auch Stigmata, die nur sie sehen konnte und so, ist mit 33 gestorben und sprach immer wieder von ihren Visionen, wo sie von Dämonen heimgesucht wird. Und auch das ist ein Foreshadowing auf das, was noch kommt. Unsere Michaela, die identifiziert sich natürlich mit ihr jetzt schon, also ne, sie idolisiert sie und hat dann da ihren ersten epileptischen Anfall, Rückfall in Anführungsstrichen. Auf dieser Kreuzfahrt will man jetzt nicht sagen, wie heißt das, Pilgerfahrt, auf der Pilgerfahrt, nicht Kreuzgang, auf der Pilgerfahrt und hat dann, bildet sie sich ein, dass sie den Rosenkranz, den ihre Mutter ihr geschenkt hat, plötzlich nicht mehr berühren kann. Also da sind so die ersten Vorboten, dass sie denkt, oh, was ist mit mir, warum ist mein Körper jetzt nicht mehr in der Lage, dieses heilige Ding anzufassen. Und das wird dann immer schlimmer auch. Aber anstatt zum Arzt zu gehen, geht sie zu ihrem Dorfpfarrer, den sie schon ewig kennt, mit dem sie auch immer diese ganzen Pilgerfahrten unternimmt. Und erzählt ihm das, vertraut sich dem an und deutet diese Besessenheit schon an, worauf der eigentlich super reagiert. Der rastet aus und sagt, Alte, was erzählst du mir hier für einen Scheiß? Du musst zum Psychologen, lass dich vom Psychiater untersuchen. So, und sie will aber von Ärzten nichts hören, aus Gründen, wie wir jetzt wissen. Und obwohl der Pfarrer so aufgeklärt ist und eigentlich richtig reagiert und von ihrer Theorie, dass sie besessen ist, nichts hören will, zieht er einen Pfarrer dazu, den Pfarrer Borchardt, der, wie sagen wir es freundlich, oldschool ist in solchen Sachen. Also der kann sich das alles gut vorstellen und so mit der Besessenheit und dem Teufel. Und dem begegnet sie dann später und der bestärkt sie darauf in ihrem wahnhaften Glauben. Also, dass sie eben nicht krank ist, sondern dass sie heimgesucht wird, dass sie getestet wird vom lieben Gott, dass das eine Aufgabe ist, die sie zu bewältigen gilt und dass die Medizin ihr da gar nicht helfen kann. So, also der befeuert das noch. Und ihre Freundin Hannah zwingt sie dann zu einem Arztbesuch, die sagt, das geht hier alles nicht, du musst die untersuchen lassen. Und da kommt auch raus, sie müsste zum Psychiater, sie hat starken Verdacht, dass sie eine Psychose hat. Vater weiß das, weil sie ist bei ihm in der Krankenkasse versichert, er kriegt den Bericht, tut aber nichts. Und das setzt sich halt auch leider fort im weiteren Verlauf. Eigentlich sehen alle, was los ist. Sie rastet immer weiter durch, kriegt immer mehr Arbeit in der Uni, verliert immer mehr den Boden unter den Füßen, sie wird manisch, sie ist offensichtlich psychotisch. Dazu kommen mehr epileptische Anfälle, dann setzt sie irgendwann ihre Medikamente ab, weil sie glaubt, sie braucht die nicht, sie ist ja berufen, eine Märtyrerin zu sein, ja. Das Ende vom Lied ist in diesem Fall ja schon vorausgenommen. Wir wissen, dass sie stirbt zu Hause, weil sie nach Hause gebracht wird, anstatt im Krankenhaus. Und das Schlimme an diesem Fall ist natürlich, dass es ein realer Fall ist. Es ist der letzte verbriefte Exorzismus auf deutschem Boden mit tödlichem Ausgang. Es gibt immer noch, die katholische Kirche exorziert immer noch, nach wie vor. Es ist keine verbotene Praxis. Es wird nach wie vor, werden Leute ausgebildet in dieser Geschichte. Also dieser Fall hat natürlich große Wellen geschlagen, hat damals auch dafür gesorgt, dass man die Praxis des Exorzismus geändert hat, also die Art, wie exorziert wird. Aber es passiert halt nach wie vor. Es ist eine Realität, die besteht. So, also wenn man jetzt mal auch zum Beispiel auf den afrikanischen Kontinent schaut und so, da ist das auch eine große wilde Sache. Südamerika, ganz genauso. Also es ist bei uns, glaube ich, gemäßigter, aber andernorts ist das von der katholischen Kirche, vom Vatikan ausgehend nach wie vor Praxis.
Muss ja, weil wenn sie Gott nicht in Frage stellen, stellen sie den Teufel nicht in Frage und dann gehört das mit ins System sozusagen, dass sie Mechanismen entwickeln, um den Teufel loszuwerden. Ja. Das ist ja in deren DNA angelegt.
Ja. Ich will zum Film noch kurz sagen, also habt ihr ihn beide gesehen?
Ja. Nein.
Du nicht?
Sowas gucke ich nicht. Das ist mir viel zu unheimlich. Gerade weil
der ist gar nicht unheimlich. Das ist halt alles real.
Das ist das Schlimme, weil ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich so war und das tut mir so weh, sowas zu gucken, das geht nicht. Kann ich nicht.
Also er hat damals irrsinnig viele Preise abgeräumt und ich finde auch zu Recht, ich finde den Film wahnsinnig gut. Der macht für mich keine großen Fehler. Die Hauptdarsteller, also sie ist toll, Hauptdarstellerin ist toll. Auch die Mutter, die Frau, die die Mutter spielt, ist irre gut. Ich finde es einen wichtigen Film, den geschaut zu haben. Ich weiß, er tut vielen Leuten weh, er ist unangenehm zu gucken. Ich habe mich das erste Mal auch danach ganz schön, ich will nicht sagen vergewaltigt gefühlt, weil das ist zu viel, aber mich hat es ganz schön überwältigt, was ich da gesehen habe. Das war jetzt beim zweiten Mal nicht mehr so. Ich konnte den jetzt erleichtert gucken. Wie ging es dir denn, Paul? Ich weiß, du warst, als ich gesagt habe, ich will den machen, hast du gesagt, oh.
Mein Problem ist, ich kann Sandra seitdem nicht mehr angucken, also die Hauptdarstellerin, ohne an diesen Film zu denken. Was für ihre schauspielerische Leistung spricht, aber weil sie eine großartige Schauspielerin ist, die ich eigentlich ganz gerne mag, ein Problem ist. Ich weiß, dass ich den, das war einer dieser Filme, der mich gnadenlos erwischt hat, weil ich habe den in einer Presseverführung auf der Berlinale gesehen, morgens um 9, unausgeschlafen und war dann um 11 grenzwertig fertig, musste aber noch 3 weitere Filme gucken. Und der Film ist unfassbar brutal in dem, was er darstellt, in seiner ich weiß, dass ich mich sehr hilflos gefühlt habe, weil ich die ganze Zeit von meiner eigenen Anlage so bin, dass ich dann jemandem helfen möchte. Aber dass du natürlich Leuten, die sich in einer Psychose befinden, und ich glaube, dass die Hauptfigur nicht die einzige Person ist, die sich in diesem Film in einer Psychose befindet, sondern ich glaube, die Mutter ist genauso psychisch krank wie ihre Tochter, und ich glaube, dieser Pfarrer...
Der Pfarrer Borchert, ja.
Hat genauso...
Sick fuck.
Genau, es ist sick fuck, und mein Problem ist, dass... wir in Deutschland ja auch das Problem haben, dass du diese Leute dann nicht belangen kannst, wenn sie das aus religiösen Gründen tun.
Ja, es gab einen großen Prozess, ich weiß nicht, wie der ausgegangen ist, to be honest, aber den Prozess gab es, also es war einer der großen deutschen Schauprozesse tatsächlich gegen diese beiden Pfarrer. Das kann ich jetzt mal schnell noch googeln, wie das ausgegangen ist. Was aber, also was mir, zwei Sachen, die mir noch aufgefallen sind, also einerseits das Ding, was du sagst, ja, aber die wollte halt zum Schluss auch gar keine Hilfe mehr, ne? Ich meine, gut, in ihrer Psychose, trotzdem muss man ihr helfen.
Ist mir egal.
Aber ihr wird ja noch Hilfe angeboten. Hannah kommt ja nochmal und sagt, du willst gar nicht mehr, dass ich dir helfe, ne? Und sie so, nein, ich habe meine Berufung gefunden. Ich sterbe jetzt im Martyrium.
Genau, also diese sowohl die real existierende Person wie auch der filmische Charakter, der nach ihr gestaltet ist, die verhungern dann im Prinzip zum Schluss. Aus Liebe zu Gott sozusagen.
Todesursache offiziell, aber wenn man die Bilder sieht, es gibt ja Bilder von ihr am Ende ihres Lebens, die war halt auch grün und blau, ne? Also die war
klar,
ein einziges Hämatom. Das ist noch eine Sache, ich fand, das haben sie im Film ganz geil gemacht auch, wie sie es inszeniert haben, also dass sie wird ja dann nach Hause geholt und rastet dann nochmal richtig aus zu Hause und lässt dann in Anführungsstrichen dem Dämon freien Lauf, eigentlich ist es der Wahnsinn, der da rauskommt, und da fand ich es geil, weil man sieht halt wirklich auch, dass es kein Dämon ist, sondern es ist ihr Anschreien auch gegen diese Unterdrückung in diesem Elternhaus, diese Spießigkeit gegen die Mutter, dass sie endlich das Maul aufmachen kann gegen die Mutter, dass sie die endlich anschreien kann und so, also da ist auch eine Lust drin, dem jetzt einen freien Lauf zu geben und dann auch mit den Konsequenzen zu
leben.
Die
sie wahrscheinlich auch, furchtbar. Die sie wahrscheinlich auch spürt, die sie aber nicht wahrnehmen kann.
Nein.
Naja, aber so generell, also mein großes Problem mit dem Christentum ist ja, dass sich Leute versammeln, um jemanden anzubeten, der gerade zutiefst gefoltert wird. Also Jesus am Kreuz, ich weiß nicht, wie man diese Darstellung, wie man das friedlich finden kann oder daraus Frieden ziehen kann,
ich ist auch nicht.
Beyond me. Das,
also dieser Film von, ich weiß gar nicht, welcher verrückte Hollywood-Schauspieler das war, die Passion Christi.
Mel Gibson.
War der das? Ja.
Ja.
Also wie kann man sowas in epischer Breite zeigen und dann noch irgendwie denken, dass das irgendwas Tolles ist. Wenn jemand aus sich selber zu Tode gefoltert werden will, bitte, also es gibt ja auch Leute, die im Zoo zu den Krokodilen springen und sich auffressen lassen, ohne dabei einen Ton von sich zu geben, sollen sie. Aber das jetzt noch zu verbrämen mit irgendwelchen Heiligenscheinen, das finde ich ganz, ganz, ganz schrecklich. Also ich finde auch dieses Folteropfer da am Kreuz, da immer hinzugucken alleine, geht gar nicht. Ganz schlimm. Nein,
ja.
Also wenn Missbrauch und wenn Gewalt, denn doch bitteschön so wie im Film schlechte Erziehung, so ein bisschen genau, schick gemacht, so in schönen Farben.
Tatjana kommt jetzt zu etwas Unterhaltsamerem.
Ja. Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche, ja, genau.
Das ist nicht das Einzige, worum es in diesem Film geht.
Aber das schiebe ich gerade noch ein.
Bitte.
Ich habe es jetzt endlich gefunden. Schlussendlich beantragte die Staatsanwaltschaft am 19. April 78, das ist 8 Tage von meinem Geburtstag, hi, die Bestrafung der Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung. Die Geistlichen sollten eine Geldstrafe in Höhe von jeweils 120 Tagessätzen erhalten. Für die Eltern wurde kein Strafmaß gefordert, da sie am Verlust der Tochter schon schwer genug zu tragen hätten. Hi. Und Gericht ging über den Anschlussfall hinaus. Ach so, und verurteilte sowohl die Eltern als auch Renz und Alz, also die beiden Priester, wegen fahrlässiger Tötung jeweils zu 6-monatigen Haftstrafen, die auf 3 Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden.
Also
immerhin.
Nichts.
Ja, Bewährung. Aber immerhin.
Ich weiß noch nicht, auch wenn man den Film guckt, was an dieser Aktion fahrlässig gewesen sein soll, weil
das
ja, schwierig. Okay, dann hüpfen wir mal zu Pedro Almodovar,
sie hat es richtig ausgesprochen. Wir sind so stolz auf dich.
Ja, alle lieben, zu dem wir schon ein Special gemacht haben, aber den Film Schlechte Erziehung haben wir nur so am Rande erwähnt. Da sind wir nicht direkt drauf eingegangen. Und natürlich hat der Film jetzt auch mit Glauben, mit unserem Thema heute, nur auch am Rande zu tun. Es geht natürlich als Wurzel allen Übels in diesem Film ist ein Missbrauch eines 9-jährigen Jungen in einem katholischen Klosterinternat. Das ist sozusagen die der Sündenfall, aus dem negative Folgen für diesen Jungen eben lebensbestimmt sind. Aber es ist jetzt nicht der Fokus nur darauf in diesem Film. Und dieser Missbrauch ist auch dezent nur gezeigt. Und ja, also vielleicht mit ein bisschen viel Verständnis für die Lüste des Pastors. Aber das muss jeder selber sehen. Der Film ist aus dem Jahre 2004. Und ist, um es vorsichtig zu formulieren, eine hochartifiziell strukturiertes Erzählarrangement. Das heißt also, Almodovar hat 10 Jahre am Drehbuch geschrieben. Das ist meiner Meinung nach 5 Jahre zu viel gewesen, weil er hat da 3 Zeitebenen, in denen munter rumgesprungen wird. Und es ist wirklich relativ schwierig, das zuzuordnen jeweils. Der Kern ist also der erste Grund, warum man diesen Film gucken sollte, ist vielleicht der mexikanische Schauspieler Gael García Bernal. Den kennt ihr vielleicht auch aus dem Film Che Guevara oder was auch immer. Das ist dieser heiße Mexikaner. Es gibt auch noch so einen Dreier am Strand-Film da und so weiter und so fort.
Ito Mama Tambian.
Ja, Ito Mama Tambian, der ist ganz toll. Und der ist einfach so eine heiße Schnitte. Und spielt 3 Rollen in diesem Film. Einmal ist er der er ist, ein Juan. Dann spielt er seinen toten Bruder, der heißt Ignacio. Und dann spielt er eine Drag Queen, Sahara. Das ist die zweite Identität seines toten Bruders. Das macht es schon kompliziert. Und der zweite Hauptdarsteller ist ein junger Mann, der ein Filmregisseur ist und der parallel an einem Film über die Jugendgeschichte von sich und seinem damaligen Klosterfreund arbeitet. Und Almodovar mischt sozusagen die Filmszenen, die der dreht, mit den Rückblenden aus der wirklichen Zeit und den Geschehnissen aus dem Heute. Und das macht es alles ein bisschen chaotisch. Das muss man schon sagen. Da hat er ein bisschen zu viel sich vorgenommen, meiner Meinung nach. Aber es ist trotzdem toll, den Film zu gucken. Also dieser Gael García spielt Juan. Das ist ein junger Mann, der alles tut, um aufzusteigen. Der will Schauspieler werden und der ordnet dem alles unter. Wenn ihr Alles über Eva kennt, diesen alten Schinken mit Bette Davis, Marilyn Monroe und Ann Baxter, dann ahnt ihr ungefähr so dieser Ann Baxter-Charakter, die Eva. Das ist hier jetzt also alles über Adam sozusagen, weil der junge Mann jetzt genau so ist. Der will eben Karriere machen und der kriegt raus, dass sein Bruder als Kind im Kloster war und da mit 9 Jahren eine Freundschaft zu einem gewissen Enrique angefangen hat. Das wird in schönen Bildern erzählt. Die beiden Jungs gehen mit 9 Jahren ins örtliche Kino und holen sich auf den Sitzen einen runter. Das ist ganz süß gemacht. Der kleine Ignacio und der Enrique. Der Ignacio ist so ein kleiner Engel. Also Almodóvar castet den ja auch wirklich die schönsten spanischen Jungs. Das war ja auch schon in diesem Film mit Penelope Cruz in der Kreidehöhle da so, dass der kleine Junge so toll aussah. Dieser hier sieht genauso toll aus. Hat wahnsinnige Segelohren und ein Engelsgesicht und singt eben zum Beispiel bei so einem Ausflug am Ufer eines Flusses singt er Moon River. Der Pater begleitet ihn auf der Mandoline und glockenhell strömt die Stimme aus seinem sehr jugendlichen Knutschmund. Und,
so ein Tajo ist das, ne? So ein,
wie bitte? Ja, so ein aber noch süßer und noch jünger, also maximal 9. Und davon ist der Priester so aufgegeilt, dass man denn nur noch sieht, dass die Mandoline alleine da liegt und die beiden sind im Schilf und es bewegt sich und dann kommt die Stimme aus dem Off. An dem Tag habe ich meine Unschuld verloren und meine Seele war zerrissen. Also mit anderen Worten, da hat der Priester den schon mal einmal vorgenommen. Und als der Priester dann rauskriegt, dass Ignacio nachts mit Enrique irgendwie auf dem Klo ist, die haben sich zwar nur unterhalten, aber dann missbraucht er da diesen Ignacio und Gott. Also es geht alles schief. Und dieser Missbrauch, so ästhetisch er sozusagen in Szene gesetzt wird, es wird deutlich, dass da die Seele von dem Ignacio kaputt geht und er im weiteren Verlauf seines Lebens heroinabhängig wird und da er homosexuell ist, dann als Drag Queen im Prinzip anschaffen geht und auf den Strich geht und ja, eben drogensüchtig ist. Und seine Familie darunter leidet, besonders sein jüngerer Bruder, der so ein Heteroproll ist, der so durch die Wohnung latscht und ja, irgendwann, ohne jetzt zu viel zu verraten, ist der Ignacio tot und der Hetero-Bruder übernimmt dessen Identität und reist zu dem erwachsenen Enrique, der inzwischen ein Filmregisseur ist, und bietet ihm die Geschichte der Kindheit an, die die tote Drag Queen aufgeschrieben hat, um das zu verfilmen. Und der Enrique, der sieht in dem Bruder, der sich nun ausgibt für seinen ja, also der Juan, der Heteroproll, gibt sich aus als ich bin der erwachsene Ignacio, mit dem du als Neunjähriger im Kino gewichst hast. Und der Enrique denkt so, hä, der sieht ganz anders aus und ich erkenne den gar nicht so richtig wieder und so weiter und schöpft irgendwie Verdacht und kriegt dann auch später raus, dass der das gar nicht ist und so weiter und so fort. Aber er fängt an, dieses Drehbuch umzusetzen und da wird der Film eben, das ist eben die Falle, in die der Film einen führt. Am Anfang sieht man nur Szenen, wo dieser tolle, hübsche mexikanische Schauspieler zum Beispiel einen Drag-Queen-Auftritt hat. Und das ist, glaube ich, von uns Drag-Queens eine der meistkopiertesten Songs, ne? Dieses Queres, 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 oder wie dieser Song hieß, dieser mexikanische langsame Song, den Melly hoch und runter gemacht hat.
Quizás.
Ja, quizás, 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 genau. Und das macht er in so einem Gautier-Kleid und sieht wahnsinnig gut aus, was man dem gar nicht zutraut, dass er als Drag so toll aussieht. Und das sind so verführerische Bilder, aber das ist halt die Filmversion im Film. Die Wirklichkeit ist, dass der aussieht wie, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber wir kennen auch Trans in Berlin, die so aussehen, weißt du, schlechte Zähne, scheiß Perücke und heroinsüchtig. Und das ist halt die Wirklichkeit. Und dann taucht auch noch, dann taucht auch noch der alte, alt gewordene Priester auf und ach Gott, also am Ende ist jemand tot und diese ganze Geschichte fliegt auf und mehr kann man jetzt im Prinzip auch nicht verraten. Es ist ein bisschen durcheinander, aber insgesamt gesehen ist es ein sehr, sehr guter Film noir, in dem halt die femme fatale ein Mann ist, in diesem Fall. Und
erklär doch mal kurz, was ein Film noir ist.
Film noir ist, wo die Frau der eiskalte böse Engel ist. Mhm. Das sind diese Filme aus den 40er Jahren, weißt du, Lauren Bacall und so diese
Barbara Stanwyck.
Barbara Stanwyck, genau.
Das Marlene.
So diese großen, ja, Marlene war immer die Prostituierte. Die
Christine Wohl, ich meine, da spielt sie ja nur.
Ja, doch, sowas zum Beispiel, genau, so diese Art. Und das ist in diesem Fall eben dieser hübsche mexikanische Schauspieler in der Rolle von Diversen. Ein bisschen, heutzutage ist man ja ein bisschen sensibilisiert. Also ich muss schon sagen, dass diese kleinen Jungen beim Baden in Zeitlupe, das ist schon mit so einem leicht säftelnden Auge gedreht, finde ich. Also das ist schon ein bisschen schwierig. Aber da man auch gleichzeitig den Gael Garcia Bernal in Unterhose und mit nacktem Arsch sieht und so weiter. Das ist halt in diesem Film, das fällt unter Campus wahrscheinlich. Und man muss dazu sagen, dass Almodóvar auch Klosterschüler war und selber das Drehbuch geschrieben hat. Das heißt, es sind auch natürlich viele eigene Erfahrungen. Hm. Und sicherlich ist es auch schön, dass er den neunjährigen Jungs eine Sexualität zubilligt. Das finde ich auch gut eigentlich, weil es gibt Neunjährige, die schon sexuelle, das weißt du gerade, du hast ja früher auch angefangen und insofern finde ich das gut, aber es ist natürlich ein bisschen problematisch, weil man mit diesem lüsternen Auge des Priesters sozusagen auf die Kinder guckt und das ist, ja, heutzutage zuckt man ein bisschen zusammen. Mhm. Vielleicht würde man es heute anders drehen. Insgesamt gesehen hat der Film eben so viele ästhetische Highlights und so viele tolle Twists, dass die eigentliche Missbrauchsgeschichte, die dieses Wurzel allen Übels ist, vielleicht ein bisschen zu überästhetisiert ist, um wirklich als ernster Hintergrund genommen zu werden. Da steht ihm höchstwahrscheinlich im Weg, dass er alles eben so wahnsinnig schön dreht und immer so toll die Ausstattung, die Lichter, die Farben, alles passt immer eins zu eins. Wenn die in einem orangen Foyer sind von einem Kino, dann hat der natürlich ein dunkelbraunes Jackett und ein oranges Oberhemd an und solche Sachen halt. Ne? Das ist alles perfekt aufs i-Tüpfelchen und das macht es vielleicht ein bisschen, ja, bisschen beliebig. Ansonsten, ich würde den Film, ich habe ihn jetzt das vierte Mal gesehen, ich kann ihn auch das fünfte Mal sehen, ich verstehe jedes Mal ein bisschen mehr von dieser komplizierten Erzählstruktur. Ja, ich kann ihn sehr, sehr empfehlen.
Grundsätzlich, finde ich, also Almodovar grundsätzlich immer empfehlen und also das ist einer von denen, den ich auch immer wieder gerne sehe und es geht mir wie dir, ich habe jedes Mal, wenn ich ihn gucke, bin ich auch ein bisschen mehr, jetzt auch beim Zuhören, bin ich auch wieder so, ah.
Ja, ja, genau.
Ah.
So es ist das halt auch eine Kunst, einen Film so zu verschachteln, dass er sich überhaupt nicht beim ersten Sehen öffnet. Das finde ich auch schon mutig.
Ja.
Ne? Das musst du dir erstmal leisten können beim heutigen Publikum. Die sind so doof. Die können gerade mal hier Dschungel verstehen.
Den Film haben viele Leute gesehen. Er war ein großer Erfolg.
Ja. Ja, 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 aber ich glaube, dass es mutig ist.
Du willst sagen, Filme nicht alle sind so doof wie Tatjana und ich.
Das will ich damit gar nicht gesagt haben. Ich bin ja nicht so für Publikumsbeschimpfung.
Nein, aber es ist sehr anspruchsvoll, so einen verschachtelten Film zu machen, finde ich. Und das ist nicht selbstverständlich, dass der dann auch ein großer Erfolg wird.
Right.
Das spricht für den Film und natürlich fürs Publikum.
Ja, der Film war auch der Beginn der großen. Also der Film war der Beginn dessen, dass sich alle darauf einigen konnten, dass Almodovar ein Meisterregisseur ist, und war der Beginn seiner großen Oscar-Serie. Also er war auch für den Oscar nominiert für den Film. Und ich kann den als ästhetisches Meisterwerk angucken, obwohl ich ihn inhaltlich ähnlich schwierig finde wie Tatjana. Mhm. Und auch finde, wie du sagen würdest, dass da einige Szenen mit einem säftenden Auge gedreht sind, die da vielleicht nicht hingehören in diesem Zusammenhang.
So, ja.
Aber auch da kann man sich darüber streiten, aus welcher Sicht da gerade erzählt wird und wie Sachen da gerade gesehen werden und ob das richtig ist oder nicht. Dass man sich über den Film auch 2 Stunden unterhalten könnte, spricht für seine Qualität.
Und ich muss auch dann sagen, also das ist jetzt natürlich auch ganz dünnes Eis, aber wenn man Verständnis ist vielleicht zu viel gesagt, wenn man verstehen will, warum so ein Priester in dieser Männergesellschaft, die so diese, wie heißen die Jungs, Altarboys da, die beim An- und Ausziehen helfen.
Ministranten,
genau. Wenn die von solchen umgeben sind und selber keusch leben müssen und dann von so engelsgleichen Jungs bewundert werden und angehimmelt werden, dass die in Versuchung kommen durch diese Unschuld und Schönheit und Reinheit und dass das in Sex mündet.
Naja, das Problem ist ja nicht die Unschuld der Jungs oder die Schönheit der Jungs, sondern das Problem ist das Zölibat, das grundsätzlich sexuell
auferlegt wird. Aber ich meine jetzt, wenn der aus der Sicht des Priesters sozusagen die Verführung oder die Kraft zeigt, die in dieser Unschuld liegt und die ihn irgendwie anmacht, dann ist das ja auch sehr unpopulär, aber auch sehr, sehr mutig, dass er das zeigt.
Das weiß ich nicht genau.
Es gibt weißt du, wie ich meine?
Ich weiß, wie du meinst, aber ich weiß nicht, ob das ein
ob das gut oder schlecht ist.
Nee, das ist auf jeden Fall schlecht, aber ich glaube, es ist ein definitiv katholisches Problem, weil diese zölibatäre Lebenshaltung, die mit Schülern übereingebracht wird, die gibt's ja im Buddhismus auch. Also buddhistische Mönche leben auch keusch, nicht so, die haben einen sehr viel leichteren Weg, wenn sie sich dann dagegen entscheiden. Aber die leben auch und haben auch Schüler und es kommt in buddhistischen Schulen nicht zu dem Massenphänomen sexueller Missbrauch, das es in der katholischen Kirche gibt.
Und woran liegt das?
Das liegt daran, dass die katholische Kirche eine zutiefst körperfeindliche Veranstaltung ist.
Naja, also als Kind, das auf der Odenwaldschule war, wir waren alles andere als katholisch. auf der Odenwaldschule und ne, trotzdem ist es eine der Schulen, Internatsschulen, die am berühmtesten dafür ist, wie viel Missbrauch da stattgefunden hat. Ich glaube, es ist generell das Problem, Schutzbefohlene zu haben, Kinder, die dir ergeben sind, so, warum das in buddhistischen
Kontexten. In Kombination Kontexten, mit Enthaltsamkeit.
Bei uns auf der Odenwaldschule gab es kein Gelöbnis der Enthaltsamkeit, das will ich damit sagen.
Vielleicht mit Macht?
Ja, ich glaube, ja. Macht ist das Problem und warum das im Buddhismus anscheinend nicht passiert, will ich jetzt, sei mal dahingestellt, aber ne, es ist kein katholisches Problem an sich. Bei uns auf der Odenwaldschule war Abwesenheit von Gott ein Thema und trotzdem ist es ja alles passiert. Ich finde es ganz spannend, weil wir am Anfang der Folge uns von Enrice verabschiedet haben, dass Enrice ja auch jemand war, die in ihrer Charakterbeschreibung, das ist ja auch eine Sache, die oft vorgeworfen worden ist, die hat durchaus positiv besetzte Charaktere wahnsinnig schlimme Dinge tun lassen, wahnsinnig pädophil sein lassen. Ne? Mir fällt Onkel Julien ein aus der Mayfair, aus dem Mayfair-Universum, der ja mit 14-jährigen Mädchen Sex hatte die ganze Zeit. Und das ist, gut, man kann sagen Südstaaten und so. Ne? If you haven't slept with your cousin, who are you even? So, aber es, aber ja, es ist bei Enrice ein viel zitiertes Problem, dass sie eben Charaktere so komplex beschrieben hat, dass sie gesagt hat, mir ist das egal, was die allgemeine Haltung dazu ist. Es gibt solche Fälle und nicht jeder dieser Fälle ist für mich Missbrauch, deswegen beschreibe ich die und auch positiv besetzte Charaktere dürfen sowas machen. Aus heutiger Sicht wahnsinnig problematisch, aber ja, wir können nicht Almodovar rügen und Enrice loben.
Darüber kann ich ehrlich gesagt nur sehr schwer reden, weil ich diese moralische Beurteilung historisierter Charaktere sehr schwierig finde, weil die Haltung Kindheit an sich ist eine Erfindung der Moderne.
Gut, aber Enrice hat das in den 70ern geschrieben, ne?
Also. Klar, aber die Frage ist, ob man in den 70ern, wenn man über eine Zeit schreibt, in der es all diese Konzepte nicht gab, so schreiben muss, als würde man über Charaktere schreiben, die in den 70er Jahren leben. Das finde ich, das ist ein völlig anderes Thema, können wir jetzt hier auch nicht breiter ausführen. Finde ich aber schwierig, aber das, was Almodovar da erzählt, findet ja vor 60 Jahren statt. Also das ist ja keine.
Nee, das findet statt in den End-60ern, weil 13 Jahre später ist 77, ja.
Ja, aber auch Enrice, also ne, ich meine gut. End-60er
ist wie, 29 Jahre ist das her. Ich bin 29, nein. Also es ist 29 Jahre her, das möchte ich doch mal festhalten.
Kindheit ist ja nun das eine Thema, aber das, wofür Enrice ja auch oft angegriffen worden ist, ist die fehlende Auseinandersetzung mit dem Rassismus vieler ihrer Charaktere, klar. Plantagenbesitzer in Südstaaten, lalala. Und das war ja auch in den 70er Jahren schon klar, dass das absolutely no-go ist und dass es auch in ihrem Universum keinen Platz hat, ist auch klar. Trotzdem dürfen ihre Charaktere Flaws haben, die so massiv sind, dass sie für uns aus heutiger Sicht ne, den Charakter quasi ausschließen von einer positiven Erzählstruktur. Ja. Aber sie hat sich diese Freiheiten genommen. Und das finde ich schon spannend, auch darüber nachzudenken, was, also ja, wie komplex dürfen Charaktere sein? Ja,
klar. Das ist
wie
diese menschlich. Frage zu diesem Film, wie sehr darf diese Verführbarkeit des Priesters erklärt werden durch die Schönheit der Jungs. Und da muss ich noch dran denken, dass in den 70er Jahren hier ja auch in Deutschland bei den Grünen war ja noch irgendwie eine Pädogruppe mit dabei und so. Also diese 68er-Bewegung hat ja auch sozusagen die Tore alle aufgemacht und hat gesagt, jeder hat seine eigene Sexualität und die Freiheit, sie zu leben, auch Kinder und auch Kinder mit Erwachsenen und so. Das war ja, es war nicht Mainstream, aber es war einen gewissen linken Gruppierung war es, und da kommen wir wieder zur Odenwaldschule, da war es natürlich sozusagen nicht, da war es gerade das Tabu zu brechen sozusagen, war ja also fortschrittlich.
Niemand hat auf der Odenwaldschule gesagt, das ist, wir erlauben den Kindern die Sexualität, sondern das war auch da klar, das ist Missbrauch und das darf nicht sein, obwohl es die Lehrer reihenweise gewusst haben zu Gerold Beckers Zeiten, das weiß ich leider aus erster Hand.
Aber trotzdem war der Zeitgeist in gewissen Zirkeln, die eher sehr liberal und aufgeklärt sich fanden, sag ich mal, und eher Spektrum links waren als konservativ, die waren pro Combended und diese ganzen Geschichten.
Das ist der halt auch auf der Odenwaldschule war.
Genau, das ist halt eine Zeitgeistgeschichte, die inzwischen so tabuisiert ist und da darf man überhaupt nicht dran rühren. Aber vielleicht hat ja auch Almodovar den Mut, um seine Kindheitserlebnisse, die er vielleicht nicht nur negativ in dem Sinne erlebt hat, so darzustellen. Und klar, uns sträuben sich heute die Haare ein bisschen.
Ja.
aber mit Recht auch, nachdem wir so viel mehr Böses wissen als in den 70er Jahren vielleicht. Aber trotzdem finde ich es gut, dass man den Mut hat, so zu inszenieren.
Ja.
So könnte man es vielleicht besinnlich ausklingen lassen.
Paul, jetzt mal runter vom dünnen Eis.
Jetzt mal du,
Paul.
Jetzt mal runter, genau, runter vom dünnen Eis und ja, rein in die Orthodoxie. Der
ach, schön.
Der Film,
das hört man auch viel zu selten.
der Film, über den ich heute spreche, hat keinen christlichen, sondern einen streng jüdischen Hintergrund und spielt in Jerusalem. Es gibt ja in Jerusalem Leute, die mal in Israel waren oder das auch öfter mal sind, werden wissen, dass es innerhalb dieses Landes, das so groß wie Hessen ist, also eigentlich winzig, zwei sich sehr widersprechende Städte gibt, nämlich einmal Jerusalem, das religiöse Zentrum dieses Landes und der gesamten jüdischen Weltreligion und noch ein paar andere Religionen, aber wir reden heute über das Judentum, und Tel Aviv und Du sollst nicht lieben, wie dieser Film auf Deutsch sehr platt heißt, auf Englisch und Hebräisch heißt er sehr viel schöner Eyes Wide Open, also mit weit geöffneten Augen, erzählt von dem Leben in diesem streng abgezirkelten, streng orthodoxen jüdischen Viertel, in dem auch nur orthodoxe Menschen leben. Die beiden Figuren, von denen uns da erzählt wird, ist ein Fleischer, der im Film den schönen Namen Aaron Fleischmann hat, ist auch ein bisschen platt, aber was soll's, einem jungen, auch zutiefst religiösen Mann, der ihn im wahrsten Sinne des Wortes vom Regen vor die Füße gespült wird, der heißt Esri, und Esri ist unterschiedlichen Filmkritiken zu entnehmen, entweder 19 oder 23 Jahre alt. Ich habe,
same thing. Wenn man Tatjana fragt, die heute noch 29 ist, same thing. Ja.
Jedenfalls, Aaron ist in diesem zutiefst orthodoxen Viertel, in dem auch alle jüdischen Männer so unterwegs sind, wie man sich orthodoxe Juden vorstellt, also mit Seitenlöckchen und Hut und den entsprechenden religiösen, ich sage jetzt mal freundlich, Kostümierungen, und die jüdischen Frauen auch so unterwegs sind, wie orthodoxe jüdische Frauen das tun, also streng bedeckt und die Haare sieht man nicht, sie tragen alle Perücken und tragen, bis sie allein mit ihrem Mann sind, auch alle Hauben, die ihre Haare verbergen. Und es wird streng religiös gelebt nach alttestamentarischen Sitten. Es wird regelmäßig gebadet. Die Männer fahren, bevor Schabbat ist, zu einem Tauchbad außerhalb der Stadt und baden da.
Mit Klamotten?
Nicht mit Klamotten, sondern schon nackt. Aber diese Bäder sind ja, also wenn eine jüdische Frau ihre Tage hat, dann darf sie, ist sie ja auch eine Unberührbare sozusagen und darf von ihrem Mann nicht angefasst werden und darf nur mit anderen jüdischen Frauen da baden und ist die Reinlichkeitsgewohnheiten dieser Menschen kann man auch in einem anderen tollen Mehrteiler mit jüdischer Thematik, der in diesem Jahr rausgekommen ist,
unorthodox.
Unorthodox, ja, heißt super. Auf Netflix beobachten. Ja, genau in dieser Welt spielt auch Du sollst nicht lieben. Aaron hat die Fleischerei eines verstorbenen Fleischers wieder aufgemacht und übernommen, wenige Tage nach der Geschäftseröffnung, über die sich die Gemeinde sehr freut, wird ihm Esri vor die Füße gespült, der in einem Regenguss, der gerade aus seiner Yeshiva-Schule rausgeflogen ist. Aus welchen Gründen ist am Anfang nicht so ganz klar. Wir wissen nur, er ist aus seiner Yeshiva-Schule, die nicht in Jerusalem ist, rausgeflogen und ist auf der Suche nach einer neuen Bleibe und neuer Arbeit und einer neuen Yeshiva, also einer religiösen Gemeinschaft von als Jude ist man ja Zeit seines Lebens Schüler und lernt immer weiter und Männer treffen sich in diesen Yeshiva-Schulen, um über Gott und Religion zu streiten und zu lernen. Diese beiden Männer finden eine Anziehung aneinander. Aaron bietet Esri einen Job an als Fleischergehilfe, der hat das vorher noch nie gemacht und lernt dann aber sehr schnell unter sehr zügiger Anleitung und arbeitet dann auch in dieser Fleischerei, wird auch in Aarons Familie etabliert. Der hat nämlich, der ist zwar erst so Ende 30, hat aber eine Frau, Rivka, mit der er 4 Kinder hat. Und Esri wird dann bei denen auch zum Schabbatessen eingeladen und wird generell freundlich aufgenommen, obwohl da immer im Raum steht, warum er eigentlich da ist. So. Die beiden fangen dann an, sich in der Yeshiva, aber auch miteinander während der Arbeit über Religion und Gott zu unterhalten und über die Welt zu streiten und darüber, welche Forderungen Gott an einen stellt als orthodoxer Mann und wie man eigentlich lebt. Jedes Mal, wenn Jefka dann fragt, ob Esri denn nicht auch eine Frau will, ist die Antwort darauf immer, ich bin noch nicht so weit. Die Wahrheit ist, Esri interessiert sich nicht für Frauen, weil Esri schwul ist. Esri hat auch einen ehemaligen Liebhaber, den man dann mal kurz sieht, der ihn aber wegstößt. Und Aaron und Esri kommen sich beim Arbeiten und bei diesen philosophischen Auseinandersetzungen über das Thema näher. Immer näher, immer näher, immer näher, bis sie sich einmal fast küssen, was Aaron abwiegelt und sagt, das ist nur unsere Aufgabe. Also mir ist klar, dass du mich begehrst, ich begehre dich auch, aber Gott will, dass wir uns damit auseinandersetzen und zu besseren Menschen werden, um Gott zu gefallen. Und das bedeutet, wir können das hier nicht tun. Long story short, sie tun es natürlich trotzdem. Esri lebt in einem Verschlag. Also es ist wirklich kein Apartment, weil es gibt keinen Waschraum. Über der Fleischerei und dort tun sie es dann auch. Und was auch passiert in den Wochen, die Esri dann da ist, die Religionspolizei, die es im orthodoxen Judentum genauso gibt wie im orthodoxen Islam, wird vorstellig in der Fleischerei und die haben offensichtlich herausgefunden, warum Esri aus seiner letzten Yeshiva rausgeflogen ist. Nämlich weil die herausgefunden haben, dass er ein schwuler Mann ist. Wird vorstellig in der Fleischerei und das Lustige an diesen Szenen, für mich jetzt lustige beim mehrfachen nochmal sehen, ist, dass diese Religionspolizisten alle Männer sind, die fast jünger sind als Esri selbst. Also das sind komplett, ich würde jetzt mal sagen, so Jungfundamentalisten, die dann immer sagen, wir haben Kinder und es geht um unsere Kinder und um deren Seelenheil und dann kommt irgendwann ein älterer Rabbi dazu und sagt, ihr spinnt alle, ihr hört auf, den Mann zu quälen, keiner von euch hat Kinder, ihr verpisst euch hier jetzt. Aaron beschließt auch Esri aufzunehmen, weil er ihm dabei helfen will, ein besserer Mensch zu sein, bis er von seiner eigenen Lust übermannt wird. Und was aber auch sehr schön inszeniert ist, ist, dass gezeigt wird, wie viel Liebe zwischen diesen beiden Männern existiert. Rivka, deren Mann immer später nach Hause kommt aus der Fleischerei und immer sagt, er wäre noch in der Yeshiva gewesen und hätte zusammen mit den Männern gelernt, schöpft irgendwann Verdacht und merkt erst unterbewusst und dann sehr bewusst, was hier eigentlich los ist. Parallel verbreitet die Religionspolizei, also der Hauptnachrichtendienst in diesen orthodoxen Vierteln, ist wie vor 150 oder 200 Jahren öffentliche Anschläge, also im Sinne von Plakate, auf denen dann bestimmte Verlautbarungen bekannt gegeben werden. Diese Plakate verkünden dann eines schönen Tages, in unserer Gemeinschaft ist ein schlechter Mensch und dieser schlechte Mensch muss ausgestoßen werden. Und der schlechte Mensch, der damit gemeint wird, ist nicht Aaron, weil von dem weiß noch niemand, dass da irgendwas ist. Und das, bis auf Rivka erfährt das im Laufe des Films auch niemand. Sondern es haben einige Leute so ihren Verdacht. Aber erstmal geht es darum, dass hier kein offen schwuler Mann zu akzeptieren ist, weil das ist ein tiefer Sünder und der darf da nicht sein. Ich will jetzt gar nicht, der Film hat ein sehr stringentes, aber auch sehr trauriges Ende.
Okay, dann kann ich ihn nicht gucken.
Und es kommt, wie es kommen muss, wenn jemand in diesen Gemeinschaften lebt. Und als der Film 2012 rauskam in Deutschland, wurde der, und auch international, wurde der sehr, sehr gut besprochen, weil es auch einfach ein sehr, sehr guter Film ist und weil es das Langspielfilmdebüt seines Regisseurs war, der Haim Tabakmann heißt und damit auch international sehr abgeräumt hat und bekannt geworden ist, weil es ein Film ist, der aus einer Welt erzählt, aus der es wenig bis gar keine queeren Bilder gibt. Leute haben mich, als ich den Film damals sehr gelobt habe, immer gefragt, was denn das Bemerkenswerte an dem Film ist, weil das wäre doch furchtbar und die wären alle orthodox. Und das Bemerkenswerte an dem Film für mich ist, dass es ihn gibt, weil Israel ist natürlich ein in sich sehr gespaltenes Land, das zwischen diesen beiden Polen kompletter Orthodoxie und einem eigentlich auch in Berlin oder Paris angesiedelten queeren Leben, wie es in Tel Aviv gibt, nicht gefangen ist, aber beides gibt es und beides hat, spricht innerhalb dieser, niemandem innerhalb dieser Demokratie spricht weder dem einen noch dem anderen seine Existenzberechtigung ab. Das ist übrigens der Unterschied zwischen Israel und anderen tief religiös geprägten Ländern, die Israel umgeben, weil in denen gibt es kein queeres Leben und das wäre überhaupt nicht möglich.
Ja, das ist halt, weil es eine Demokratie ist.
Genau, weil es die einzige Demokratie in der im Nahen Osten ist, die es gibt und die sind ja, was Queerrechte anbelangt, bei vielen Dingen auch fortschrittlicher als Deutschland, gerade beim Thema Trans, gerade beim Thema Adoption, also da ist viel mehr möglich, als es das selbst in vielen westlichen Demokratien ist.
Wobei das eine das andere auch bedingt. Ich habe ja die Theorie, wenn die eine Seite so frei ist, wie sie sein darf, zieht sich die andere auf ihre Restriktion umso mehr zurück. Also die Spaltung der Gesellschaft in Israel ist ja tausendmal größer als hier in Deutschland zum
Beispiel. Die Spaltung der Gesellschaft in Israel ist natürlich auch deswegen so groß und das gebe ich zur Beobachtung der letzten 15 Jahre der israelischen Politik immer zu bedenken. Leute fragen mich immer, warum es Netanyahu gibt. Und meine Antwort darauf ist, das passiert eben, wenn man sich in 10 Jahren 2 Millionen eigentlich zutiefst konservative russische Juden als Einwanderer ins Land holt.
Macht es nicht leichter für die Freiheit.
Klar, aber die Existenzberechtigung von Tel Aviv stellt niemand in Frage. Das ist auch unter Netanyahu nicht passiert. Israel ist kein religiöser Staat, sondern Israel ist ein Staat mit einer tiefen religiösen Gemeinschaft. Also wer sich mal wirklich nicht amüsieren will, kann mal Corona und orthodoxes Judentum googeln sich überlegen, welche Corona-Politik Israel betreiben könnte, wenn es das orthodoxe Judentum nicht gäbe, die ähnlich wie Christian Scientists in den USA ja einfach schlicht leugnen, dass es diese Erkrankung gibt, was ein bisschen schwierig ist. Egal, das, was ich zu dem Film noch sagen muss, ist, dass er zwei hochattraktive Hauptdarsteller hat. Zohar Strauss, der Aaron spielt, ist ein brillanter israelischer Theater- und Filmschauspieler. Ran Dankar, der den Esri spielt, ist nicht nur wie sich herausgestellt hat, ein brillanter Schauspieler, sondern auch einer der größten israelischen Popstars. Also der ist ein Mädchenschwarm und Soapstar, der in dieser Rolle wirklich brilliert und wunderbar macht.
In Israel gehe ich ja schon rückwärts die Gangway runter, wenn ich ankomme.
Weil?
Na, weil die alle heiß sind.
Dripping.
Die sehen ja alle gut aus. Das ist ja das Schlimme.
Sie ist dripping.
Damit sie nicht auf ihrem eigenen Sabbat rot.
Ein bisschen Sextourismus zum Abschluss der Folge ist doch auch schön. Danke, Tatjana.
An dieser Stelle.
Also ich habe zu Israel selbst als politische Instanz ein sehr gespaltenes Verhältnis. Ich bin mit viel von dem oder mit gar nichts von dem, was Netanyahu macht, auch nur im Ansatz einverstanden. Ich bin für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist eine andere Geschichte. Der Film ist sehr sehenswert, weil er was schafft, was selten gelungen ist, nämlich eine große Liebesgeschichte in einem sehr begrenzten Kosmos zu erzählen, die sehr anrührend und sehr schön ist. Und ich kann den nur empfehlen, auch für Leute, die Agnostiker sind oder überhaupt mit gar keine Beziehung zu Gott haben.
Ja, das glaube ich. Das hört sich auch sehr gut an, alles.
Sehr schön. So. Jetzt obwohl haben wir zum schön, Weihnachten, also eigentlich soll es ja eine Weihnachtsfolge werden, ne? Also ein bisschen, wir reden über Glauben und Religion und so. Wir haben ja dem Ganzen jetzt nicht viel abgewinnen können.
Mein Lieblingslied ist, es ist ein Ros, mein Lieblingsweihnachtslied ist, es ist ein Ros entsprungen, weil es ein bisschen ist wie die amerikanische Nationalhymne. Es gibt da zwei Tonsprünge, die niemand hinkriegt und ich habe mich immer schreiend darüber amüsiert, ältere Damen dabei zu beobachten, wie sie es ist ein Ros entsprungen singen oder es versuchen.
Und mein Weihnachtserlebnis fällt das zweite Jahr in Folge platt.
Hat es mit Tina Turner zu tun?
Nee, mit Vicky Leandros.
Ach, na immer.
Die Vicky Leandros Weihnachtskonzerte in den Kirchen Deutschlands, die sie schlau, marketingtechnisch visiert, wie sie ist, seit ein paar Jahren anbietet, sind so over the top und sind so schön, weil ich mag diese Stimme und ich mag ja auch diese hängenden Augenlider und ich mag ja alles
an Gott Vicky. Sei Dank kam das Wort Augenlider noch.
Ja. Ich liebe ja Vicky und diese Weihnachtskonzerte war ich bei 2 oder 3. Die sind so ein bisschen mein Mariah Carey-Ersatz, weil sie nicht jedes Jahr kommen kann. Ja,
bei Mariah Carey die Weihnachtsshow von Mariah gesehen live, ich fand das richtig gut.
Ja, also als sie ihre Kinder auf die Bühne gezerrt hat, habe ich mich sehr fremdgeschämt, aber ansonsten fand ich das richtig gut, weil die ist ja auf einem Level, dass Fremdschämen für sie gar kein Begriff mehr ist.
Nein.
Die macht ihr Ding und die hat Selbstironie ein bisschen und das fand ich also sehr
schön. Hat die auf ihrem Gut lustig. Nicht auch immer einen eigenen Weihnachtsmarkt?
Wenn ja, das ging? Ja. Das Gut ist ja 6 Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Also Vicky habe ich ja oft im Supermarkt getroffen. Damals.
Bei Netto.
Als sie noch mit Herrn von Ruffin verheiratet war und einen auf Landadelige machte. Sie hat ja 10 Jahre ausgesetzt in ihrer Karriere, um die Kinder großzuziehen. Und da hat sie auch immer Weihnachtsmarkt gemacht und auch in Basthorst, so heißt das Kaff, ein Konzert gegeben und so weiter. Und daraus ist wohl die Idee gestanden für diese Kirchentourneen. Das ist für mich dann, wenn ich da so sitze in irgendeiner Kirche, also hier war es Gedächtniskirche, was ja ein hässlicher Rundbau ist, hat ja nichts Weihnachtliches eigentlich das Gebäude. Aber Vickys Stimme und diese ganzen schrecklichen Lieder wie Es ist ein Ros entsprungen oder Heitschi Bumbaichi und was sie da alles krögt, dann bin ich so ein bisschen beseelt.
Was macht ihr denn an Weihnachten? Wie verbringt ihr das denn?
Ich fahre zu meinen Eltern wie seit Anbeginn aller Tage. Und seit Anbeginn aller Tage ist es auch ein streng ritualisierter Ablauf.
Was wird gegessen?
Ich darf nicht ins, das ist eine gute Frage. Was wird denn da immer gegessen?
You don't know?
Nicht gerade nicht. Also immer dasselbe, aber ich habe jetzt gerade verdrängt was. Also nicht so Kartoffelsalat oder so. Also ich ganz. Und immer ist der Streit süß gefüllt oder nicht süß gefüllt. Ich will immer mit Äpfeln und Rosinen und mein Vater nicht. Aber ansonsten ist es so, dass man nicht vor 4 am 24. ins Wohnzimmer darf, wo der Baum ist. Ich darf auch heute, wo ich 29 bin,
danke.
Immer noch nicht vorher den Baum sehen, den geschmückten. Also das Wohnzimmer ist abgeschlossen im Prinzip. Und ich muss warten und muss auf RTL irgendwelche schrecklichen Sachen gucken, bis um 4 Uhr meine Mutter ein bestimmtes Glöckchen klingelt, was sie nur Weihnachten klingelt. Und dann darf ich kommen und dann läuft die Platte mit Stille Nacht, Heilige Nacht. Und dann ist der Baum angezündet und dann wird
die Kerzen an den
Baum. Die echten Kerzen, ja. Die Honigkerzen.
Die Honigkerzen,
meine Mutter genau. Besteht auf die Honigkerzen.
Ja.
Und dann geht's los. So. Und Kirche war nie, also wir waren früher vielleicht einmal oder zweimal in der Kirche. Und als ich zwischendurch mit einem katholischen jungen Mann enger liiert war, musste ich auch in Hamburg danach zur Christmette oder was. War auch schrecklich. Aber ansonsten ist es immer gleich. Und das ist etwas, was in den 29 plus x Jahren sich nie ändert, solange meine Eltern am Leben sind. Und das finde ich sehr schön. Das ist für
ja,
mich
ich
schön.
Finde auch, also ja. Ne, wenn ich ja. noch Kontakt mit meiner Familie hätte, wäre das ja. eine schöne Sache, ja. so ein Ritual zu haben. Ja. Ich muss mir das hier selber stricken in Berlin. Ich habe das viele Jahre dann ganz vermieden, habe dann einfach irgendwie, kommt zu mir, wir saufen, fressen und liegen vom Fernseher. Und ich versuche jetzt auch, also ne, gar nichts Christliches oder so, aber so ein bisschen eine Ritualisierung da wieder reinzukriegen, dass es so ein bisschen was Besonderes auch bekommt. Ich wünsche mir Schnee, es hat ja schon geschneit in Berlin, ich wünsche mir zum 24. tatsächlich Schnee.
Ab Montag 13 Grad, ne?
Das es gibt so am Rande. Immer Ruhe.
13 Grad plus?
Böse.
Ja. Yay!
Es gibt das Hackfleischsößchen, also bei uns gab es traditionell bei der Mutter meiner Mutter traditionell kein Vogel, sondern es gab ein Hackfleischsößchen, so ein Haschee. nennt man das, ohne Tomate, einfach nur so ein Hackfleisch mit Suppengemüse und Brühe gekocht. Gurkensalat dazu und so zerquetschte Kartoffeln, das musste man so schichten, also unten die zerquetschte Kartoffel, dann das Hackfleischbisschen, dann den Gurkensalat oben drauf und dann einmal umrühren.
Hört sich komisch
an. Das ist sensationell lecker. Okay, alle Leute, alle Freunde von mir, die das je gegessen haben, wollen das immer wieder, weil es wirklich irrsinnig gut ist. Ja, das gibt's bei mir an Weihnachten, obwohl dieses Jahr machen wir vielleicht auch einen Vogelhuhn aus. Aber ja, das ist unsere Tradition.
Ja, mein Vater will immer Kartoffelsalat, seitdem er verheiratet ist, und das ist jetzt 60 Jahre her. Aber er kriegt ihn nie. Hm. Manche Wünsche gehen eben nicht in Erfüllung.
Nee, nicht an Weihnachten.
Nein, nicht an Weihnachten.
Ich sage dazu mal Folgendes. Ich hoffe, alle hatten schöne Chanukka. Ich fahre in der Weihnachtszeit nach Hause und dann wird auch viel gegessen und getrunken. Es wird immer rund um die Verwandtschaft abgefrühstückt. Mein Zwillingsbruder kommt mit seiner Familie zum Essen. Mein großer Bruder kommt aus Hamburg und ist 2 Tage da. Danach verbringen meine Mama und ich 3 Tage miteinander und gehen in dieser Zeit in 2 Konzerte. Einmal Madrigale in der Marienkirche und einmal, ich glaube, Debussy und Schumann irgendwo. Das ist für mich immer eine sehr ruhige Zeit, in der ich endlich mal dazu komme, so viel zu lesen, wie ich eigentlich jeden Tag lesen möchte in meinem Leben. Die ich generell sehr genieße. Es wird in keine Kirche gegangen und zu keinem Gottesdienst und in keine Messe.
Also das ist schön. Bei mir wird nicht gelesen, sondern ich gucke natürlich Sissi. Sissi auf RTL.
Ja, Sissi.
Die neue Sissi, nicht die alten, die neue.
Also es gibt
kommt eine neue Serie auf RTL.
Ja, ja, mit Yannick, mit Yannick Schümann.
Ja, mit dem hübschen Schwulen. Oh. Ja.
Franz!
Und in der ersten Szene masturbiert Sissi im Bett.
Okay.
Ja. Und wer noch einen anständigen Weihnachtsfilm braucht, also ich kann genauso wie im letzten Jahr in der Weihnachtsfolge, wenn man ein bisschen was geraucht hat, Der Weihnachtshund mit Natascha Brennecke kann ich nur empfehlen. kann man sich wirklich wegschmeißen kann. Wer was Unterhaltsames will, was Queeres, wo man ein bisschen abheulen kann, Single All the Way auf Netflix kann ich auch nur empfehlen.
Ich fand ihn ganz unterhaltsam.
So.
Michael Jury, der übrigens, ne, der war der Typ, du weißt, wer das ist.
Nein.
Der das Theaterstück geschrieben hat zu Barbara Streisands Mall in unter ihrem
die
Haus.
Die weiße Hauptdarstellerin da?
Michael Jury, der Typ.
Ja, die weiße
Hauptdarstellerin. Genau, ja. der in alles Betty berühmt geworden
genau.
ist.
Genau.
Der sieht aus wie mein Fitnesstrainer bei Superfit.
Das the oldest twink in the world.
Lutschauge, ja, genau. Genau.
Ja. Ja. Hi. Nee, so, jetzt haben wir darüber genug gesprochen.
Genau.
Nein. So, in diesem Sinne, ihr Lieben, welcher Konfession ihr auch immer angehört, was auch immer ihr praktiziert, habt schöne Feiertage, seid nett zu anderen Menschen, nicht? Seid gut zu euch selbst.
Und wenn ihr es wie bei uns in der Familie plötzlich ein Mitglied der Familie sich als ungeimpfter Corona-Gegner entpuppt, freut euch auf die Diskussion, aber vermeidet sie, wenn es geht.
Genau, Corona ist ja das neue Trump.
Corona ist das neue Thema dieses Weihnachten.
In diesem Sinne Happy Kwanzaa und Barbie sagt noch ihr Sprüchlein.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gebt ihr uns bitte, dann folgt ihr uns auf Spotify, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast, hinterlasst uns gerne einen positiven Kommentar, empfehlt uns all euren Freunden, die entweder nicht genug Bildung haben oder einfach so jemanden brauchen, so einen Podcast brauchen wie unseren, wo sie noch was dazulernen können oder sich gesehen fühlen können und all die guten Dinge. Und damit verabschieden wir uns und hören uns in 2 Wochen. Nein, Tatjana will noch was sagen.
Einen letzten Satz dazu, weil wir sind Tatjana. Jetzt gerade in besinnlicher Stimmung und ich muss
willst
sagen,
das schnell kaputt machen?
Die E-Mails, die uns erreichen,
ja.
die sind wirklich toll. Also ich bin gerührt, dass irgendwelche Menschen, die ganz woanders wohnen als ich, nett schreiben.
Ja. Also auch mental ganz woanders
wirklich
wohnen.
Überall woanders wohnen, mental, lokal. Das finde ich super, dass ihr tatsächlich euch die Zeit nehmt und relativ lang, also ich würde nie jemanden so lang, ich habe nicht mal Tina Turner jemals so lang geschrieben, nie würde ich das machen und ich finde es ganz toll, dass ihr es macht.
Das ist sicher schön für Tina, weil sie die alle lest persönlich, weil sie alle persönlich liest.
Ja, die hat nichts anderes zu tun, die hat auch Corona, die muss sich isolieren, die Frau ist 82.
Ja,
nee, schon. Aber ich finde es super, dass ihr das macht und jede E-Mail wird gelesen und wird wirklich gewertschätzt von
uns. Und wird zwischen uns pingpongartig hin und her geschickt, wir freuen uns über alles.
Genau, und keiner antwortet, ever. Und
im Geiste sind wir bei euch.
Genau, das auf jeden Fall. Und bitte nie aufhören zu schreiben.
Nie.
Gerne an tooldtodayoungpodcast@gmail.com. Tatjana, sagt den Satz weiter.
Das Wort 2 ersetzt ihr durch die Ziffer
2. Geil, richtig gesagt.
So. Ohne geil, aber zwei.
Aber war richtig. Ja.
Ihr werdet es schon schaffen, ihr habt es bisher geschafft, wir genau. glauben an
Und wir
euch.
Danken euch, wir haben ja dieses Jahr zum allerersten Mal unseren Spotify-Jahresrückblick auch bekommen als Podcaster von diesem Podcast. Und also ne, unsere Wachstumsrate ist über die 900%-Rate. Also wir haben so viel mehr Zuhörer bekommen, ihr habt uns so viel öfter geklickt und durchgehört und außen. Und all diese tollen Dinge. Wir sind sehr, sehr dankbar. Und ja, ne? Ja. Wir hören uns dann kurz vor Silvester nochmal.
Wir haben euch lieb. Habt schöne Feiertage, wie auch immer ihr sie begeht.
Und einen guten Rutsch.
Und einen guten Rutsch. Und auf Wiedergehört.
Tschüss. Tschüss.